Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Supporter Special Nummer 30.
Mhm.
Jubiläum.
Fast schon, ja.
Kleines Jubiläum.
Ein sehr kleines.
Ein klitzekleines Jubiläum.
Ja.
Ja, weil wir feiern so gerne, deswegen können wir jetzt durch die Supporter Special können wir wieder die 50. Folge feiern und zur 100. uns gratulieren lassen von jedem Deppen.
Alles,
und 500. nochmal, achso, 500. haben wir bei den regulären auch noch nicht. Aber können wir alles nochmal neu machen, ja.
Ja.
Dann überlegen wir uns ein neues Spin-off, damit wir wieder die 50. feiern können.
Genau.
Das ist der Plan.
Ja. Das Supporter Special. Deswegen, weil das heutige Line-Up komplett aus euren Beiträgen besteht.
Ja. Und euch oder ihr seid nämlich Leute, die uns bei Patreon und Steady unterstützen, und wenn ihr auch Bock darauf habt, ihr Flaschensammler da draußen, dann dürft ihr da gerne über den Linktree reinschauen und monatlich da ein paar Taler rüber wachsen lassen. Insofern würde uns freuen. Kostet viel Schweiß und viel Einsatz hier der Podcast. Insofern ist schön, wenn das mal belohnt wird.
Ja.
Wenn man daraus dann so lustige Klassenausflüge machen kann, wie zum Beispiel das Hardline-Festival.
Zum Beispiel,
ach so, was
wo du ja auch anscheinend Leute rekrutiert hast.
Ja, ich habe Leute rekrutiert.
Das ist sehr vorbildlich, gell?
Definitiv. Also
bisschen was reinholen wieder von dem Trip.
Ja, Grüße an Norbert auf jeden Fall. Ist sehr cool, dass du hier dazugestoßen bist. Insofern habe ich mich nicht ganz daneben benommen. Also es, der war ja auch da ganz allein. Habe ich gesagt, ja logisch, jetzt stell dich mal zu uns, gesell dich zu uns, setz dich zu uns, und habe ihm dann eine Apfelschorle gebracht und so. Es gehört sich auch. Und jetzt gibt er natürlich auch zurück. Das ist ein Geben und Nehmen bei uns.
Ach, okay.
Sehr fein.
Werden die Leute jetzt schon mit Apfelschorle gelockt?
Die werden mit Apfelschorle gelockt, ja. Also guck mal, wie nett die Banausen sind.
Genau.
Muss ich sponsern.
Werden sie erst hier reingelockt, um dann gedisst zu werden.
Ja, ja. Das ist nur eine Frage der Zeit, Norbert. Also du bist netter, aber hier ist niemand sicher. Also es kann auch sein, dass jeder hier beleidigt wird, der uns, da sind wir auch unbestechlich. Da ist uns auch scheißegal, ob jemand uns 15 Euro im Monat zahlt.
Ja, ja, klar.
Beleidigung müsst ihr euch trotzdem anhören von uns.
Ja. Vor allem, wenn ihr dann noch irgendeinen Scheiß beisteuert.
Das sowieso, ja. Da seid ihr auch nicht gefeit vor. Aber wir gucken mal. Ich meine, wir gucken ja selber auch Scheiß freiwillig, ohne dass er von euch kommt. Aber es passiert natürlich auch, dass wir Scheiß gucken und der kommt von euch. Ob da heute was bei ist in dem aktuellen Supporter-Special, wird sich rausstellen, weil wir raten die Filme ja wieder vorher. Insofern ist auch wieder eine kleine Herausforderung heute, was das Line-Up angeht.
Stimmt, ist nicht so einfach.
Hab nee.
Ich auch bei dem einen oder anderen Film habe ich mich auch gefragt, Alter, wie du das wohl finden wirst.
Eben, ja. Ich auch. Ich mich auch. Wie ich das wohl finden würde.
Weißt du immer noch nicht, ja?
Nee, weiß ich auch nach dem Film noch nicht teilweise. Doch, ich habe mich natürlich festgelegt. Aber schau mal, wo die Reise hingeht. Insofern interessantes Line-Up. Und natürlich die restlichen Filme für diesen Monat. Das heißt, den haben wir dann komplett in dieser letzten Episode aus dem Monat April abgehakt. Und dann können wir frisch und völlig ohne Vorurteile natürlich an die neuen Filme rangehen, die uns im Mai erwarten und die uns natürlich schon, womit ihr uns schon zugeschissen habt. Und auch da werden wir wieder ein, zwei Gäste haben, mit denen wir zusammen bestimmte Filme besprechen oder eine Episode machen, aber wir werden natürlich auch in den Support-Episoden, die wir sonntags bringen, die auch nur Patreon und Steady-Supporter hören, werden wir natürlich auch den einen oder anderen rezensieren. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen.
Ja, ja, nachdem ja jetzt schon die Beiträge, die meisten zumindest, für Mai reingeflattert sind, kann ich vielleicht mal appellieren, dass wir den Juni zum Comedy-Monat machen. Wäre doch mal so ein Anlass.
Hat wieder nicht geklappt,
nee, der Aufruf. Nee, irgendwie, also weißt du, kommen alle mit ihrem scheiß Schocktober, aber so Comedy-Monat wollen die irgendwie nicht.
Ja, den musst du dann schon irgendwie, also der Schocktober ist ja dann schon ein kreativer Name für den besagten Monat.
Ja, das ist unfassbar.
Vielleicht kannst du deinen Comedy-Monat, Alter, mal auch irgendwie da mit dem Juni auch mal irgendwie wortspielmäßig.
Mai verbinden. Hätte sich halt angeboten, ne? Comedy.
Ah, Comedy, okay. Zu spät.
Zu spät. Dü-dü. Ja. Ja,
jetzt lass mir was für Juni, Juli oder August einfallen.
Ja.
Aber der August ist
warum
auch...
Warum ist das überhaupt Mai? Ja, eben, der August, siehst du.
Der lustige August, ja. Da muss auch
da
was gehen.
So, spätestens im August will ich nur Comedies drin haben, Alter.
Okay, also der lustige August appelliert an euch.
Guck mal, ich bin bereit, noch Monate zu warten, Alter, bis ich dann wieder im Oktober das übliche Programm vorgesetzt bekomme.
Aber das Problem ist doch, du hast es schon fast alle gesehen.
Deswegen
bin
ich
doch
ja,
mal, da find doch mal was irgendwie, was du nicht gesehen hast.
Ja, hallo, jetzt haben wir hier unsere Schwarmintelligenz. Das ist doch deren Aufgabe dann, Comedies zu finden, die ich noch nicht gesehen habe und dann hinterher gut finde.
Das habt ihr jetzt von eurem Bond-Monat, ja?
Ja.
Das heißt, mit Bond-Film zugeschissen habt, jetzt will er nur Themenmonate haben, jeden Monat.
Ich will Comedies.
Ja,
er will Comedies. Möglichst rund um die Uhr.
Ja.
So, jetzt aber. Gesundheit. Bist du krank aus Bayern zurückgekehrt, oder was?
Ja.
Oder hast du jetzt eine neue Katzenallergie?
Eher quält mich der Heuschnupfen in diesem Monat.
Okay.
Das ist, ja.
Ja, habe ich gestern
April,
auch
April, Mai ist immer, ein bisschen kritisch und das war nicht besser in Regensburg.
Mhm. Ja, aber ansonsten hast du jetzt wie viel? 3 Tage Festival gehabt?
4 Tage.
4 Tage sogar.
Ich bin Donnerstag angekommen und Montag wieder abgereist.
Mhm.
Also Sonntag war der letzte Tag vom Hardline-Festival und am nächsten Morgen bin ich dann mit dem Zug zurück.
Und also, Alessandro war die ganze Zeit über dabei?
Nicht ganz. Alessandro ist mit den Filmfressen, weil die hat er dann abgeholt unterwegs. War dann insgesamt, glaube ich, 9 Stunden mit dem Auto unterwegs hin und dann nochmal zurück so viel. Und damit er nicht um 8 Uhr morgens irgendwie am Montag früh da ankommt, wenn er jetzt nach dem letzten Film abgehauen wäre, sind die dann schon irgendwie um 18 Uhr losgefahren.
Mhm. Ja, klar.
Und haben mich dann alleine gelassen zur Preisverleihung und zum Abschlussfilm, womit man dann immer so aus dem Festival rausbegleitet wird.
Mhm.
Und dann habe ich den letzten Abend alleine da verbracht und bin dann irgendwie um 23 Uhr ins Hotel, habe dann noch einen Auftragsfilm geguckt, fleißig für die heutige Episode.
Sehr gut.
Und hab das dann so gemacht, ja. Und deswegen war ich dann quasi so knapp 15 Stunden länger da als die anderen beiden.
Mhm.
Als die anderen drei. Peter, Manu und Alessandro, die sind ein bisschen früher reingegangen.
Okay. So, und ich, ob es noch andere Highlights gab, neben der Tatsache, dass Manu kein Bier mehr trinkt, das könnt ihr nachhören in der Episode, die du mit Alessandro aufgenommen hast.
Mach jetzt doch. Okay.
Wie, jetzt doch?
Ich dachte, ich darf das nicht erwähnen, dass wir eine
Episode... Nee, genau, das ist nämlich streng geheim. Wir wollen nicht, dass jemand unsere Folgen hört.
Ich dachte, es ist streng geheim, dass wir jetzt eine Hardline-Episode aufgenommen haben, die jetzt schon raus ist.
So ein Keck, Alter. Ach ja.
Ja, die ist draußen. Mhm. Hab mit Alessandro aufgenommen und der Schweizer diesmal nicht dabei, kann diesmal nicht mitreden, aber...
Nee, war ja auch nicht beim Festival.
Eben, deswegen jetzt wenig beitragen können, aber hört da rein. Also wir haben auf jeden Fall zu zweit dann sämtliche Filme, inklusive Kurzfilme, abgedeckt. Die 2, 3, die ich ausgesetzt habe, hat Alessandro gesehen und umgekehrt. Ihr habt
alles gesehen?
Wir haben alles gesehen zu zweit.
Nice.
Insofern konnten wir da über jeden Film was sagen. Mhm. Sind nicht so detailliert in die Tiefe gegangen, wie wir jetzt bei unseren Rezensionen. Also wir haben jetzt nicht recherchiert, was die Regisseure alle gemacht haben, was die für Filme gedreht haben vorher. Und
das sind ja auch oftmals so erste Langfilme und sowas, ne? Das sind ja ganz viele RegisseurInnen, die dann jetzt noch nicht eine riesen Vita haben.
Oftmals schon, aber auch nicht immer. Also ein paar von denen haben schon ein paar Genrefilme gemacht, die man kennt, die man gesehen hat. Und die haben wir, glaube ich, nicht erwähnt und sind auch nicht groß jetzt auf die Handlung eingegangen, haben nur kurz angerissen, was das für ein Film ist, dass es irgendwie so ein Folk-Horror-Film ist und dass es in die Richtung geht. Mhm. Aber ist auch nicht so, dass wir jetzt irgendwie 20 Minuten von jedem Film die Handlung zusammengefasst haben. Insofern, sind wir so ein bisschen... haben wir da so ein bisschen Revue passieren lassen, das Festival. Mhm. Und gab auch diesmal keine Interviews, im Gegensatz zum letzten Mal, weil da haben wir ja auch die sämtlichen Beteiligten vom Festival interviewt, die ganzen Filmemacher. Hätte sich diesmal auch angeboten, weil die Regisseure haben sich wieder komplett irgendwie unter das Volk gemischt. Und die Schauspieler und so, also die waren dann an der Bar und waren schon sehr, sehr zugänglich.
Aber
diesmal halt nicht so, keine Ahnung, diesmal haben wir uns aufs Feiern konzentriert.
Hätte sich angeboten, war alles super entspannt, total zugänglich, die FilmemacherInnen. Aber nö.
Dann, ja, man muss ja nicht mal arbeiten. Man kann ja auch einfach mal chillen und ein bisschen an der Bar sitzen, Salzstangen und Haselnusslikör trinken mit Alessandro und den Film fressen. Man muss ja nicht immer arbeiten.
Kann man machen, ja.
Ja.
Kann man natürlich auch in der Zeit machen, in der man nicht auf dem Festival ist.
Warte.
Ich frage mich halt so, du fährst da ja, also bist halt unterm Strich jetzt dahin gefahren, um nur Filme zu gucken.
Ja, ist ja nicht so, dass wir jetzt zum Fantasy-Filmfest fahren, um da Interviews zu führen, primär, sondern wir gucken ja, primär geht es ja darum, dass wir die Filme gucken und dass wir darüber berichten.
Ja, ja, klar.
Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier der krasse...
Nee, aber das ist ja auch...
Carla Kolumna-Podcast sind.
Sollten wir vielleicht mal machen.
Sollten wir machen, ja. Mach du doch.
Okay. Fahr ich das nächste Mal wobei ich suche mir ein anderes Festival aus. Ich fahr da mal nach Cannes.
Ja, fahr du nach Cannes und dann interviewst du da schön Scarlett Johansson und,
genau.
Und Stellan Skarsgård. Und
da sind dann auch ein paar Leute, die, von denen andere schon mal was gehört haben.
Oh, kleiner Diss.
Naja, du sagst ja selber gerade, dass jetzt da, das die Prominenz im Line-Up überschaubar war.
Ja, das ist natürlich auch das Ding so. Also wir haben natürlich für uns, die die Filme da gesehen haben, die direkt beim Hardline-Festival sind, für uns ist natürlich ein krasser Mehrwert, wenn wir wenn wir die Leute interviewen, auf die Filme ansprechen und dann noch so Einzelheiten aus den Filmen dann irgendwie die befragen. Mhm. Ich frage mich halt, ob das für einen Außenstehenden auch interessant ist, wenn die halt irgendwie, wenn die halt die Regisseure hören, die kennen den Film dazu nicht, ich spreche die halt auf bestimmte Szenen an, weißt du, oder frage so, habt ihr als Vorbild vielleicht den und den Film genommen? Und wenn euch da komplett die Referenzen und so der Zusammenhang fehlt, weiß ich nicht, wie überschaubar interessant das ist, dann die Interviews zu hören.
Ja, klar, also so jetzt komplett ohne visuelle Unterstützung wahrscheinlich nicht.
Ja, ja, also am coolsten wäre das wahrscheinlich für die Leute, die eh beim Hardline-Festival waren und das ist halt ja, ein kleiner Teil der Hörerschaft.
Oder man guckt halt, ob die irgendwie Pressematerial haben und dann könnte man das natürlich auch entsprechend mit Video aufziehen.
Ja, das könnte man
eventuell. Das wäre auch eine Option gewesen. Mhm. Oder man spricht halt mit denen darüber, wie sie zum Filmemachen gekommen sind und so, weil da gibt's ja auch immer, finde ich, recht interessante Geschichten, wie so der Werdegang der jeweiligen Leute immer ja gewesen ist.
Oder was ihre Lieblingsfarbe ist oder so.
Zum Beispiel.
Könnte man auch fragen.
Ja.
Ja. Die ganz heißen Fragen. Mhm. Ja, mache ich dann beim nächsten Mal. Diesmal, wie gesagt, mit Interviews ausgesetzt. Dann beim nächsten Mal kriegst du wieder mehr Stoff. Mhm. Es kommt ja noch dazu, darfst ja nicht vergessen, dass ich ja wusste, dass die Folge ein bisschen, also dass wenn wir die aufnehmen, dass nicht mehr viel Zeit ist, sie zu bearbeiten. Sollte jetzt auch nicht 3 Wochen nach dem Hardline-Festival entstehen. Wenn du jetzt noch Interviews von mir gekriegt hättest, 20 Stück, die du noch hättest einbauen müssen an der und der Stelle.
Die hätte man ja nicht unbedingt alle auch in die Folge packen müssen. Das hätte man ja separat machen können.
Einfach nur separat ein Interview nach dem anderen.
Ja, warum nicht?
Die Interviewfolge der
das Hardline. Nö, aber halt als YouTube-Short oder so ist ja bestimmt auch für den einen oder anderen interessant. Also wir haben ja gerade auch in unserer Supporterschaft haben wir ja sehr viele, sehr horroraffine Menschen.
Ja, da hätten wir das Ganze ja noch mit Video aufnehmen müssen. Das wäre wieder eine ganz andere Nummer gewesen.
Ja. In meinen Augen warst du equipped dafür, aber ist auch egal, Alter. Jetzt, ich bin gespannt auf die Folge. Ich habe es ja selber noch nicht gehört.
Vorwürfe über Vorwürfe hier von meinem Schweizer
so
Kollegen.
Ein Käse.
Wer hier die Füße hochgelegt hat, ja, und ich an der Front war.
Ach,
da komme ich zurück
so,
und
so das Ding spielen. Okay. Alles klar, ja, genau. Ich habe mich nämlich fein rausgezogen, ey. Das ist so ein Witz. Na gut. Nein, wie gesagt, wir nehmen ja heute auf, wo die Folge noch nicht draußen ist, von dir und Alessandro. Deswegen, ich habe sie selber auch noch nicht gehört, aber
ja,
ich bin
Nacht
gespannt.
Aufgenommen.
Ja, eben.
Ich habe sie auch noch nicht gehört, aber ich glaube, es ist ganz gut geworden. Alessandro war natürlich völlig im Arsch. Er hat ausgerechnet, dass er seit Donnerstag irgendwie auf 10 Stunden Schlaf kommt.
Oh fuck.
Insgesamt bis gestern.
Alter.
Also pro Tag irgendwie 3 Stunden hier und 2,5 Stunden da.
Mhm. Und dann noch aufnehmen, ja.
Ja, das hat man auf jeden Fall mitgekriegt, dass der in Sachen Fitness jetzt nicht an seiner Peak war, aber es haben wir trotzdem gekriegt irgendwie. Jetzt,
ja.
Jetzt kann er endlich mal schlafen.
Das ist der hier.
Your dedication is impressive.
Absolutely.
Ja, wirklich.
Gute Dedication.
Alles für den Podcast.
Ja, alles für den Podcast. Und ich
gestern Nacht die Episode aufgenommen und jetzt heute Supporter Special.
Heute Supporter Special, richtig. Ich habe auch im Hotel da habe ich auch noch, nachdem ich den ganzen Tag Genrefilme geguckt habe, habe ich mir natürlich da auch ein paar Feuer- und einen Auftragsfilm reingezogen. Damit ich da nicht in Rückstand gerate und nicht jetzt irgendwie, damit wir direkt aufnehmen können, wenn ich wieder zurück bin. Mhm. Und bin da auch einigermaßen gewappnet und habe auch die Zeit genutzt im Zug und habe die Tabelle auf den neuesten Stand gebracht.
Ach ja.
Und da stach mir so beim Tabellenbearbeiten die Episode 30 von uns ins Auge.
30?
Ja, weil in der Episode 30 hast du unter anderem über Barry Lyndon geredet und über Miracle Workers. Und ich habe über Warten auf den Bus geredet, du hattest über Jimmy Jombie hattest du hier, ich hatte Marcy, May Marlene und so. Und über welchen Film du noch geredet hast in Episode 30 ist The Princess Bride, die Braut des Prinzen. Insofern, dein Gefühl hat dich nicht getäuscht, du hast ihn schon mal rezensiert gehabt. Und
okay.
Ich habe mir dann nochmal die Rezension angehört und das war schon lustig, weil den hatten wir dann als Auftragsfilm vor 2-3 Monaten in einem Supporter-Special von Jan als Auftragsfilm genannt.
Aber korreliert das mit meinem Eindruck von jetzt kürzlich, dass ich das Gefühl habe, der ist besser geworden?
Der ist bei uns beiden, wurde er um 1 Punkt aufgewertet, weil er stand schon in der Tabelle, bei dir mit einer 8 und bei mir mit einer 7.
Ja.
Rückwirkend habe ich wahrscheinlich dann auch Punkte gegeben, weil ich den ja auch irgendwann mal gesehen habe.
Witzig, ja.
Und nach der Sichtung ist er ja bei mir mit einer 8 geadelt worden und von dir mit einer 9. Mhm. Also insofern ist er bei uns beiden dann um 1 Punkt gewachsen bei der zweiten Rezension, die dann ein paar Jahre später erfolgt ist, also ist schon...
Okay,
schon
aber bin ich ja beruhigt, dass ich nicht so komplett senil bin, weil eben, du hast dich ja richtig erinnert, ich habe da gleich gesagt, so hey, irgendwie hatten wir den doch schon, aber gut.
Ja, aber du hast ja auch eine Menge Filme gesehen, die du nicht rezensiert
ja,
hast
ja, also klar.
Zwischendurch und es hätte natürlich einer von denen sein können und ich dachte, ja gut, wahrscheinlich, du meintest, du hast ihn vor 2 Jahren noch erst gesehen und so und damit lag es ja richtig, aber du warst ja nicht mehr sicher, ob du den rezensiert hast und wir hätten natürlich in die Tabelle gucken können, haben wir nicht gemacht, Aber ist ja auch mal geil, wenn man sieht, dass ein paar Jahre Abstand sind und dann den Film nochmal irgendwie von vorne rezensieren. Mhm. Und dann gucken, wo der gelandet ist. Und der wurde von uns beiden aufgewertet. Also wenn ihr Bord des Prinzen so okay fandet,
dann guckt ihr nochmal.
Dann guckt ihr nochmal und gibt ihm nochmal eine Chance. Also es kann nicht schaden offensichtlich.
Witzig.
Ja, fand ich auch ganz lustig. Jetzt haben wir den halt zweimal in der Tabelle zu stehen. Einmal in Episode 30 und einmal jetzt im Supporter-Special so und so von vor ein paar Wochen.
Ja, auch mal neu. Schön.
Auch mal neu. So, jetzt zum heutigen Vier-Filme-Line-Up.
Mhm.
Und wollen wir da mal rein?
Ja, unbedingt. Mit welchem fangen wir an?
Mit welchem fangen wir an? Ist mir eigentlich völlig wurscht, sag du.
Völlig wurscht. Dann lass doch mit The Mission anfangen.
Mit The Mission fangen wir an, alles klar.
Ja.
Wahrscheinlich.
Ein Film, den du Scorsese zugeschrieben hast.
Ja, das stimmt, irrtümlicherweise. Liegt natürlich auch ein bisschen an Hauptdarsteller. Ich dachte, okay, ist einer aus seiner, aus seiner Handschrift.
Ja.
Aber war es nicht.
Nee, aber auch wieder einer von den vielen Oscar-nominierten Filmen.
Hätte von einem anderen Regisseur sein können.
Was?
Der Film?
Ja, okay, klar.
When I saw this, I thought to myself, I should have made that. Schlechte Werner Herzog-Imitation, gebe ich zu.
Der um Herzog, sagen, Alter, gar keine. Habe ich neulich so einen kurzen Clip gesehen, weil der jetzt in Südamerika passenderweise, ne, also Aguirre lässt grüßen, kann man ja auch auf diesen
Aguero,
Film.
Aguero, berühmter argentinischer Stürmer, ja.
Was?
Nee, erzähl weiter.
Aguirre habe ich gesagt.
Aguirre heißt er.
Ah ja.
The U is silent, oder? Aguirre?
Aguirre habe ich gesagt.
Aguirre. Ist egal.
Aguirre, ja, whatever. Du weißt, welchen Film ich meine. Und du hast gerade über Werner Herzog gesprochen.
Mhm.
Und ich finde, in diesem Film könnte man schon auch hier und da eben so ein bisschen Werner Herzog-Vibes bekommen haben.
Eben.
Und ich habe jetzt eben vor ein paar Tagen einen Clip gesehen, weil Werner Herzog so eine Art Masterclass gegeben hat, wobei das dann ganz schön pricey ist für eine Masterclass. Der hat jedenfalls in Südamerika für eine selektierte kleine Gruppe von FilmemacherInnen so einen Kurs gegeben.
Mhm.
Da mussten aber Teilnehmende mussten $10,000 bezahlen plus halt da anreisen. Ne? Also die Lesson selbst hat 10.000 gekostet und dann sind die halt aus Australien, Singapur und USA und weiß der Fuchs so da angeflogen. Und dann hat er mit denen halt wirklich an so Schauplätzen, wie du sie aus eben diesem Film kennst, hat der halt Sachen gedreht und denen Dinge beigebracht.
Okay.
Super spannend. Aber dachte ich mir auch so, Alter, lässt er sich mal kurz von jedem irgendwie 10.000 geben? Sportlich?
Ja gut, der Semmelrogger lässt so, gibt so Mailbox Ansagen und so weiter, weißt du, für einen Huni.
Ja, dann doch lieber so eine Masterclass für 10.000
Werner Herzog,
pro Person.
Macht noch, genau, zieht das ein bisschen anders auf.
Mhm.
Definitiv.
Ja. Ja, jedenfalls hatte ich eben bei diesem Film auch so ein bisschen besagte Vibes. So, wir
ja, zu Recht, na klar.
Also, erst raten.
Roland Joffe heißt der Herr, jetzt nochmal vollständigkeitshalber.
Ja.
Den hatte ich hier in Killing Fields.
Mhm.
Den hat er zum Beispiel inszeniert und war ebenfalls Oscar nominiert für diesen Film. Aber genau, wir raten jetzt.
Ja, ich glaube, dieser Film war sogar 7-fach Oscar nominiert. Also,
ja.
Ja. Aber klar, er auch dabei. Und wir müssen raten. Ja. Mhm. So, ich habe mir für dich 7,5 aufgeschrieben.
Okay. Ich fange mal direkt mit einem Ballsy-Tipp an, weil ich glaube nicht, dass der so hoch ist bei dir. Mhm. Und tippe mal auf eine 6.
Okay.
Hatte ich irgendwie ein Gefühl wegen, weiß nicht, vielleicht gibt es hier auch schauspielerisches Gefälle bei manchen Personen. Und du hast ja schon den einen oder anderen Film, der ganz gut weggekommen ist in der Kritik oder der teilweise auch viele Fans hat, hast ja auch hier, scheust ja auch nicht davor, die manchmal zu zerreißen oder zu sagen, so ja, bei mir hat es nicht geklappt. Vice versa, bei mir natürlich auch ab und zu, aber ja,
ja,
habe mich jetzt mal nicht blenden lassen von den großen Namen und von der Opulenz des Films, sondern habe jetzt mal gesagt, ich richte mich nach meinem Gefühl, gucken wir mal, ob das richtig ist.
Okay. Willst du erzählen, was hier geht?
Schwierig.
Was?
Ich habe mir nichts zu rausgeschrieben, insofern müsste ich jetzt freestylen und hier die historischen Hintergründe und so, weiß nicht, ob ich das noch zusammenkriege. Also auf jeden Fall spielt er im 18. Jahrhundert, das weiß ich noch, und es geht um spanische Jesuiten, die gerade auch ein bisschen einen Konflikt haben mit den Portugiesen. Und Die Portugiesen sind auf jeden Fall pro Sklaverei und versuchen auch Sklaverei aufrechtzuerhalten. Und die spanischen Jesuiten, die sich da stationiert haben, also wir sind in Südamerika, muss ich dazu sagen. Mhm. Und zwar im chilenischen Raum, wenn ich mich nicht täusche. Ascension und
ich glaube, wir sind an der Grenze von Brasilien, Argentinien.
Brasilien und
Paraguay
Argentinien.
Irgendwie da, also ja schon.
Wir sind irgendwie in diesem Dreieck.
Sehr zentral da, ja. Aber ja. Stimmt, Ascension ist so die eine Anlaufstelle, aber dann geht's halt wirklich tief in die Berge, ja. In den Dschungel.
Ja.
Ja.
Und unter anderem geht's darum, dass es dort natürlich auch immer noch Ureinwohner gibt, die sich dort, die dort heimisch sind und die dann wieder von den westlichen Siedlern dann teilweise auch als Sklaven benutzt werden. Und einer der Charaktere, die hier eine große Rolle spielen, ist Mendoza, gespielt von Robert De Niro. Und Mendoza ist ein Sklavenjäger, denn der geht tief in den Dschungel rein, schwer bewaffnet. Und jeder, der sich irgendwie widersetzt, wird halt niedergemetzelt. Und die anderen werden halt gefangen genommen und werden dann an Sklavenhändler teilweise verkauft. Und das ist einer von denen. Das heißt, der ist eher böse unterwegs am Anfang des Films. Und dann haben wir unsere zweite Hauptrolle gespielt von Jeremy Irons. Er spielt Gabriel und das ist ein Geistlicher. Mhm. Und das einer von den besagten Jesuiten, die nämlich dort ihre Station haben, auch tief im Dschungel, oder die beziehungsweise dort eine Station auch aufbauen.
Ja, das ist eben die titelgebende Mission. Also da gibt's einige von in der Region. Aber zu Beginn sehen wir eine Sequenz, wo sein Vorgänger, der eigentliche Priester, der bis dahin dort in der Mission war, dass der eben von jetzt den Leuten, um die es geht, an Kreuz gehängt wurde und dann mal kurz den Bach runtergeschippert.
Ja, ist ein bisschen mehr als ein Bach, aber ja.
Ja, das wird dann schon zum ordentlichen Wasserfall und damit war es das dann mit ihm und jetzt brauchen die halt einen Nachfolger und da kommt eben Jeremy Irons Figur ins Spiel.
Richtig, ja.
Der Father Gabriel.
Ja, und dann geht es natürlich um es geht um bestimmte Glaubensfragen, es geht auch darum, ob jetzt, die Bösen, beziehungsweise die Antagonisten, die sich dann natürlich für die Sklaverei einsetzen, das sind natürlich auch diejenigen, die große Macht haben und die natürlich einen großen Einfluss haben in dem Land und viele Verbündete. Und jetzt geht's darum, ob die praktisch diese Mission oder allgemein diese christlichen Gebiete halt, also die besichtigen die auch und dann geht's darum, ob sie die halt weiterhin fördern oder halt nicht fördern.
Ja, genau, weil da gibt's so ein bisschen politischen Überbau eben mit dem Verhältnis zu den Portugiesen. Weil wir hier schon noch voll im Kolonialismus stecken und ja. Im Grunde geht's aber, also der Kern der Geschichte ist die Story rund um Gabriel und eben Mendoza, Rodrigo.
Ja, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen auf Mendozas Historie noch eingehen, was den Film angeht, weil er kommt dann zurück in die Stadt und stellt halt fest, dass sein Bruder mittlerweile mit seiner Braut was angefangen hat. Mhm. Und die sind jetzt zusammen.
Ja.
Und sie erklärt ihm das und sagt so, ja, tu ihm nichts und so. Und letztendlich führt das, kommt da einmal reingeplatzt, wenn die beiden da irgendwie nackt im Bett liegen. Und dann flüchtet er los, der Bruder rettet ihm hinterher und dann kommt zum Handgemenge, die ziehen ihre Schwerter. Und Mendoza bringt seinen eigenen Bruder um. Und genau. In dem Moment ist er natürlich sehr hitzköpfig unterwegs und reagiert. Aber daraufhin bricht ihn das total. Und dann wird er auch inhaftiert.
Ja.
Sitzt halt im Gefängnis und weigert sich zu essen und ist schon bereit, irgendwie zu sterben und Buße zu tun und ist eigentlich komplett gebrochen.
Naja, aber eben das Buße tun, das ist dann sein Anlass,
richtig,
mit den Jesuiten mitzuziehen oder dann Teil von zu werden. Ja.
Genau, Pater Gabriel sucht ihn dann auf und dem schließt er sich an und tut dann Buße, indem er zum Beispiel auch so einen riesigen Sack hinter sich herschleppt, irgendwie quer durch den Dschungel und irgendwie so ein,
ja, mit seinem ganzen Equipment
drin. Hügelhoch mit dem kompletten Equipment drin und man sieht, er tut halt alles, um das irgendwie, um dem irgendwie gerecht zu werden. Und lange Rede, kurzer Sinn, er freundet sich dann mit dem Glauben an und ist eigentlich am Anfang des Films noch kein Mann des Glaubens, aber er wird's dann.
Mhm. Ja, und da kommt er dann halt irgendwann in den Konflikt, weil die Dinge, die sich dann da abspielen, das halt so ein bisschen challengen,
ja,
um es mal vage zu halten. Ja, ich finde, der Film lässt sich wirklich viel Zeit mit dem Etablieren dieses Konflikts. Also ich habe mal auf die Uhr geguckt, so, es hat dort halt wirklich eine halbe Stunde, hast du Exposition, bis dann mal dieser Konflikt überhaupt etabliert wird. Das, worum es eigentlich geht. Ne? Und das, da hatten wir schon öfter, dass ich mich halt echt schwer damit tue, wenn ich mir einen Film angucke, der mir nicht irgendwie recht bald deutlich macht, was er mir hier erzählen will.
Ja.
Also was das für eine Geschichte ist. Und da lässt sich dieser Film schon wirklich viel Zeit mit. Also ich finde sowieso, dass der zwischendurch Passagen hat, wo so ein bisschen nicht auf der Stelle getreten wird, aber es halt schon, also er lässt sich manchmal dann doch viel Zeit.
Mhm.
Das ist auf jeden Fall mal ein Kritikpunkt.
Habe ich mir gedacht.
Wie siehst du das?
Ja, ist definitiv keiner von den schnellen Dramen, so wo du sagst, okay, da passiert ständig was, sondern er lässt sich schon viel Zeit, aber es geht natürlich auch darum, die Schönheit dieser Jesuiten Zentren da zu zeigen, weißt du, wie die leben, wie die aufwachsen und wie die mit der Natur sind und wie menschlich die letztendlich agieren. Und dann geht es natürlich auch darum, so die bösen Seiten der Stadt zu zeigen und gucken, wo da so die Konflikte liegen. Also er lässt sich definitiv dafür länger Zeit wahrscheinlich, als man müsste, aber hat mich jetzt bei dieser Sichtung offensichtlich nicht so gestört wie beim ersten Mal, weil da habe ich den jetzt auch nicht so überkrass bewertet.
Ach, du kanntest den schon?
Ich kannte den schon, ja. Bei dir war es ja eine Erstsichtung, aber ich habe ihn schon mal gesehen.
Mhm. Ich war mir bei manchen Passagen auch nicht sicher, ob ich das nicht schon kannte.
Mhm. Ja, das ist schon, kein unbekannter Film aus den 80ern. Also gerade auch wegen dem Hauptdarstellerpärchen, das ist schon. Schon, und wie gesagt, war ja auch im Oscar-Rennen mehrfach, also man hat von dem Film schon mal gehört.
Ja.
Ja. Insofern, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, deine Kritik. Aber weiß ich nicht, ob das jetzt bei Jenseits von Afrika, was übrigens auch ein Film von Sarah ist, lustigerweise, die wir noch nicht gegrüßt haben. Insofern schönen Gruß dahin, das ist nämlich dein Auftragsfilm.
Ja, liebe Grüße.
Ob das jetzt da anders war, weil hast du auch öfter mal Passagen, wo du sagst, ja gut, hier wird halt gegessen. 10 Minuten lang oder so.
Ja, aber da brauchst du nicht eine halbe Stunde, bis klar ist, um was es hier geht. Und hier finde ich halt schon, also die Exposition ist schon echt ewig, weil du eben dann erstmal dieses ganze Ding mit der Mission und was, wie Jeremy Irons überhaupt in seiner Figur dann da hinkommt, wo er hin muss. So, das ist ja auch krass, ne, dieser Aufstieg, Alter.
Wo du einfach, ja, du musst da einfach mit mal
fucking Seil hochkommst, Alter. Du musst
da so ein bisschen Free-Solo-Fähigkeiten haben, um überhaupt zu dieser Mission zu kommen. Ja, also, ja.
Also wirklich, so ohne Bergsteigen geht's halt nicht. Und das ist schon. Das ist auf jeden Fall auch eine krasse Passage, aber eben bis wir dann wissen, wie diese beiden Hauptfiguren überhaupt mal zusammenkommen, das dauert halt schon einen Moment.
Ja, es dauert ein bisschen, aber wir sehen natürlich, wie Mendoza am Anfang tickt und wir sehen diese beschwerliche Reise, was er auf sich nimmt, um letztendlich seinen Glauben durchzusetzen, dieser Pater Gabriel. Und und wir sehen auch einen großen Teil der Natur, was ja bei Werner Herzog auch immer wichtig war. Irgendwann lernen wir die Ureinwohner kennen und so und sehen, wie die ticken. Und dass sie auch erstmal natürlich vorsichtig sehen, wenn die auf Fremde stoßen und so.
Naja, trotzdem ist das dann im Kern halt, und das ist schon auch ein bisschen wahrscheinlich der Zeit geschuldet, aber White die kommen Savior, halt nicht drum rum, dass es eben so eine White Savior-Geschichte ist.
Ein bisschen schon, ja. Das hast du definitiv auch mit drin, ja.
Ja, und da tue ich mich also vor allem aus heutiger Sicht halt schon immer wieder recht schwer mit, so, weil die Geschichte, die. Also manchmal war dann der Fokus der Story für mich auch so an einem Punkt, wo ich dachte, ah Mann, fuck, ich hätte es irgendwie interessanter gefunden, wenn jetzt das irgendwie weiter thematisiert wird, aber ich verstehe das alles, ne? Es ist eine Hollywood-Produktion und wir haben jetzt eben diese beiden großen Schauspieler und natürlich muss es dann eben um deren Story gehen, aber also der ganze Unterbau ist irgendwie halt schon, aus heutiger Sicht hätte man da schon auch viele andere Themen noch mit reinbringen müssen oder zumindest die in der Form ansprechen, dass das ein bisschen klarer wird, weil so ist es jetzt eben halt eine White Savior Story.
Ein bisschen schon, ja.
Aber weißt du, jetzt hast du gerade All of Africa angesprochen und da ist zum Beispiel, da hast du ja über Robert Redfords Figur ganz klar eine Figur, die diesen ganzen Kolonialismus kritisiert, der halt auch sagt so, hey, was wir hier machen, ist einfach grundfalsch, ne, ja, weil wir marschieren hier ein und zerstören alles, was hier so geil ist. Und mit welchem Recht und pipapo, ne, das ist jetzt nicht, das nimmt keinen großen Teil der Geschichte ein, aber dadurch, dass er eine Hauptfigur ist und diese Haltung hat, hast du halt ganz klar eben auch diese Kritik damit drin.
Das ist ja auch so, wo Meryl Streep dann die, wo die so praktisch so die Koffer dann von ihr so tragen, von A nach B, vertreibt sie dir ja sowieso, als wenn sie so gerade Hühner vertreibt, so mit diesem Schsch. Und da sagt er so, haben die gerade irgendwie, das sind Menschen und so weiter.
Ja, ja, eben, aber es, ne, ist halt schon wichtig, dass du eben dann über diese Figur halt auch irgendwo diese Zeit kritisierst. Und das fehlt hier halt, finde ich. Weil, ja, also Jeremy Irons ist halt eigentlich voll mit bei der Kolonialisierung. Also ich meine, weißt du, dieser Umstand, dass du da eine Truppe weißer Männer hast, die mit ihrem dämlichen Glauben ankommen und um den indigenen Völker in Südamerika aufdrücken zu wollen, Alter. Was ist das denn? Also allein das Ding so.
Ja, ja, das stimmt schon. Aber er begegnet denen ja auf Augenhöhe zumindest, also im Gegensatz zu manchen anderen aus der...
Ja, zumindest denen, die da, von den Figuren, die da willig mitmachen, ne? Mhm. Also klar, alles eben unter dem Deckmantel so, dass Gott halt Liebe ist. Und das Ding, das musst du halt kaufen und irgendwie wollen, so, sonst hast du halt wenig Spaß auch mit dem Film, weil also ohne die ganze Religionskomponente, die wird hier halt null in Frage gestellt, finde ich.
Ja, ja, ist richtig. Ist kein Atheistenfilm. Ist, glaube ich, auch, es gibt auch so eine Liste, glaube ich, von Filmen, die so Religion im Zentrum haben. Da ist der auch, da mischt er auch oft oben mit.
Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen. Hm.
Ja, aber es ist für mich auch ein filmischer Beweis, wie ich ja immer finde, weil es wird doch oft mal erwähnt, dass Robert De Niro halt nur Mafiosi und Gangster spielen kann und irgendwie harte Typen, weißt du, dass er so ein One-Trick-Pony ist und The Mission zum Beispiel oder Raging Bull oder Zeit des Erwachens und so, sind für mich halt immer so Beweise, dass er eben auch andere Charaktere spielt, weißt du, die halt tiefer gehen und die halt anspruchsvoll sind und dass er denen schon eine intensive Leistung entlockt so und dass er eben nicht nur...
Aber warum, nicht nur irgendwie, was macht diese Figur jetzt tiefer als seine Figur in Casino? Wenn du sagst, Mafiosi, Gangster.
Naja, weil er eben doch anders tickt hier und weil er eben, weil es eben einfach ein anspruchsvoller anderer Film ist. So.
Aber das finde ich so abgefahren. Du glaubst im Ernst, dass diese Figur hier bei The Mission anspruchsvoller ist als die in Casino?
Ja.
Wow.
Finde ich schon.
Okay. Er hat bei Casino deutlich mehr zu spielen.
Okay.
Als hier.
Weiß nicht. Fällt eher in sein Rollenprofil, als ich hier sehe, also. Für mich ist
das. Nee, aber nur weil er eine Sache oft und sehr gut gemacht hat, heißt das ja nicht, dass das weniger anspruchsvoll ist als.
Nee, aber er ist genauso gut in den anderen Rollen, wo er halt andere Facetten zeigt von seinem Können, so finde ich so. Und das wird halt immer unter den Tisch fallen lassen.
Ja, ich möchte nur darauf hinaus, inwiefern das hier anders ist als seine anderen Figuren.
Ich weiß schon.
Nur weil du in einer anderen Zeit stattfindest und eine andere Klamotte anhast, musst du ja im Kern nicht wirklich eine andere Figur spielen. Also ich möchte halt darauf hinaus, inwiefern das hier. Also wo da die Unterschiede sind für dich. Weil er ist, wie in vielen anderen Filmen, ein Typ, der jetzt nicht sofort Konflikte ausdiskutieren möchte, sondern halt auch eher eine kurze Lunte hat und recht impulsiv unterwegs ist. So, das kennen wir auch von anderen Figuren. Mhm. Deswegen, also wo siehst du hier so die grundlegenden Unterschiede? Weil er ist jetzt hier auch kein mörderweicher Typ. So.
Das hast du zum Beispiel gar nicht.
Was?
Der Typ mit der kurzen Lunte, der irgendwie nicht ausdiskutieren will, weil da spielt er eigentlich einen eher besonnenen, bedachten
Charakter. Ja, dann nimm Raging Bull, hast du ja gerade auch erwähnt. So. Da ist er nun wirklich nicht jemand, der sich groß mit Worten zu wehren weiß.
Ja, aber er lernt ja dann schon, wie es ist, auch mal menschlich zu agieren. Oder du magst ja Charaktere und zum Beispiel in einem Film, die auch eine Wandlung durchlaufen. Mhm. So, und die siehst du hier bei ihm, im Gegensatz zu manchen anderen Filmen. Also es geht einfach nur darum, das heißt so, er spielt immer den Gangster. Er spielt hier nicht den Gangster.
Nee, definitiv nicht. Ja, wobei, also für damalige Zeit, ne, als dieser Mercenary, also der am Anfang des Films ja. ist, oder vielleicht sogar in der ersten Stunde, passt, finde ich, trotzdem so ein bisschen in das Rollenprofil.
Ja,
aber
in den ersten 20 Minuten
Ich finde es eh Quatsch zu sagen, der spielt immer die gleiche Sorte Typ und deswegen ist er beschränkt auf das Ding. Ist ja Käse. Mhm. Also weil... Wenn du halt eine Sache richtig gut machst, dann ist das halt für Produzenten und Studios und FilmemacherInnen natürlich naheliegend zu sagen, ey, wir wollen den wieder in so einer Figur sehen. Ich meine, guck mal, was Christoph Waltz immer spielen darf.
Ja, ja, ohne Frage. Deswegen finde ich es ja wichtig, auch mal hervorzuheben, dass es auch andere Filme gibt, wo die auch andere Seiten zeigen und dass das ein guter Schauspieler ist. Also.
Der ist zweifelsohne ein guter Schauspieler. Mir ging es nur darum, dass ich gar nicht finde, dass er hier so jetzt eine wahnsinnig große Palette an anderen Seiten zeigt.
Okay.
Nur weil wir in einem Period-Piece sind und er halt nicht den klassischen Gangster spielt.
Kam mir schon so vor. Aber es gab mehrere Rollen, die ich hervorheben würde. Also mir fällt noch in den Straßen der Bronx ein, da spielt er den Vater von den Protagonisten. Und da geht's ja primär auch um Gangster und kriminelle Geschäfte, nur dass er halt den Vater spielt von dem einen, der ihn versucht hat, fernzuhalten.
Mich brauchst du ja auch nicht überzeugen. Ich finde, De Niro ist weit entfernt von One-Trick-Pony.
Und ja, aber man hört und liest immer auch wieder von den ernsthaften Kritikern, so, die halt sagen, ja, der kann eh nur Gangster und so.
Das ist so ein Käse, das ist
halt,
Alter.
Das ist halt Blödsinn.
Ja, also... Du hast ja auch den Film mit Mary Streep gebracht, den ich immer noch nicht gesehen habe.
Standing Iris, ja.
Nee, Ach Falling so, nee. In Love war das, oder?
Ja, nee. Falling in Love, aber Standing Iris war zum Beispiel, da war er mit Jane Fonda. wo er diesen Legastheniker spielt, auch eine komplett andere Rolle.
Ja. Und deswegen, also natürlich ist das ein vielseitiger Schauspieler.
Ja, ja.
Also. Und hier auch echt ein sexy Motherfucker, Alter, weil ich finde, also Robert De Niro ist jetzt keiner bei denen, wo ich sagen würde, der funktioniert halt auch als irgendwie Hingucker, ne, so für eine bestimmte Zielgruppe.
Hat aber Charisma, ja.
Aber hier ist es ein attraktiver Typ, finde ich. Steht ihm gut mit den langen Haaren und dem Bart, bin ich sonst echt kein Fan von, aber
der hübsche Look steht ihm.
Voll.
Ja, auf jeden Fall.
Also, dachte ich schon, ja.
Ja, haben wir noch ein paar prominente Namen in Nebenrollen. Aidan Quinn spielt nämlich den Bruder von Rodrigo, Felipe Mendoza. Mhm. Und den kennen wir ja zum Beispiel auch aus Während du schliefst. Das ist ein sehr erfolgreicher Film mit ihm.
Ja.
Und dann haben wir noch Liam Neeson
ja.
in dem Pfarrerstrupp von Pater Gabriel. Und der hat ja später, glaube ich, auch in Silence für Scorsese eine ähnliche Rolle übernommen. Insofern, die war ja nicht ganz so weit entfernt.
Ja, wobei es kommt ja dann mal so, es gibt ja dann so eine Action-Passage, nenne ich es jetzt mal, wo Liam Neeson dann auch beteiligt ist. Und ich habe mich halt dabei ertappt, wie ich darauf gewartet habe, dass er jetzt plötzlich voll abgeht.
Na, da war er nicht, der Liam Neeson.
Wäre schon geil, ey.
Ja.
Ja.
Nee, so weit war er damals
nicht. Nee, aber eben, wir sind ja 86 und da war er natürlich noch relativ jung. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass der ja auch dabei ist.
Ja, das stimmt. Schon lustig, dass man den in den 80ern halt noch teilweise so Nebenrollen sieht bei irgendwelchen, wir hatten irgendeinen Fantasy-Film, wo er auch mitspielt. War das der Tag des Falken oder so? Also bei Die Braut des Prinzen war das nicht. Aber es gab auch irgendeinen Fantasy-Film, wo er dann so einer der Typen war, die dann irgendwie auftauchen plötzlich so als zu dieser Heldenbande und so. Und dann dachte ich, ach krass, ein junger Liam Neeson, lustig.
Hm.
Ja.
Ja. Hä, aber unterm Strich, also ich finde, der Film punktet halt mit einigen anderen Sachen und die Location und wo wir uns befinden und wie das optisch abfotografiert wurde, ist schon auch geil, Alter. Das sind halt krasse Bilder. Ich meine, das ist das, was bei Herzog halt auch funktioniert, ne? So, der hält von einer anderen Talseite irgendwie auf diesen Berg rauf und mit dem Nebel und so. Und hier hast du halt auch diesen totalen Shot, wie er vor diesem Wasserfall diesen Berg hochklettert. Alter, was
ist
das bitte für ein Bild, ey? Mhm. Also wirklich krasse Sachen dabei. Und ja, also für mich hat der Film dann eben auf so ein paar anderen Ebenen funktioniert, weil diese ganze, also die Story war es nicht.
Mhm.
So, es war dann doch eher eben Schauspiel und Bildsprache.
Fandst du das Schauspiel von allen
Location,
gut?
Location, Setting. Naja, also zumindest von denen, die hier eine wichtige Rolle spielen, ja.
Mhm. Ich dachte nämlich, dass du dich an ihr vielleicht störst so ein bisschen.
An ihr?
Ja, es gibt ja nur eine weibliche.
Ja, eben, aber das,
Rolle,
ist ja, also, das ist ja so schnell abgefrühstückt. Das fällt alles noch in die Exposition.
Okay. Ja gut, dadurch, dass die Rolle nicht groß war, fiel das nicht weiter ins Gewicht, verstehe. Okay.
Nö, ich fand vor allem auch ein paar von denen, die jetzt die indigenen Menschen gespielt haben, da fand ich ein paar auch echt gut, Alter.
Ja, da hat
weil
der Roland
du schon gemerkt hast, so, das war halt natürlich ein recht authentischer Ansatz, ne? Aber
Alter. Richtig, genau. Also so. Er hat zu denen gesagt, dass die sagen können, was sie wollen und dass sie sich benehmen können, wie sie wollen. Also die haben jetzt nicht irgendwie so eine Drehbuchline gekriegt, das heißt so, ja, hier musst du das und das machen, sondern die durften eigentlich interagieren, wie sie in Wirklichkeit sind. Und das sorgt natürlich für einen recht authentischen Feel.
Und ich finde da gerade die Szene, wo Gabriel übersetzen muss, weil dann eben der Typ, der über ihm steht, ankommt und da eben entscheidet, was jetzt passiert mit der Mission und Gabriel das übersetzen muss an den Anführer oder an die ganzen indigenen Menschen.
Mhm.
Und wie der Typ dann sagt, so, ja, hallo, ich bin auch König. Und ich sag, nö. So, unterm Strich halt, fick dich, ne? Alter, super starke Szene, weil so, obwohl die da alle sitzen, gut, er steht irgendwann auf, aber halt, es ist recht statisch, das Ganze, und es ist aber trotzdem, es kriegt eine krasse Spannung, die sich halt aufbaut währenddessen.
Auf jeden Fall.
Fand ich ziemlich geil gemacht, ja. Ja, den Autor müssen wir noch erwähnen. Robert Bolt hat das Ganze geschrieben, weil ich meine, das Drehbuch war ja auch nominiert. Nee, sorry. Mein Fehler, war nicht nominiert für einen Oscar. Eins der wenigen Departments. Aber er hat halt auch große Sachen geschrieben, weil Lawrence of Arabia war von ihm.
Kenn ich nicht.
A Man for All Seasons. Das ist auch so ein Film, ne? Das ist ja so einer dieser Klassiker, der mir immer wieder irgendwo untergekommen ist. Ich habe den nie gesehen. Kennst du den?
Ich weiß, welcher Film das ist. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich den gesehen habe.
Oder? War doch auch so mehrfach Oscar nominiert. 6 Oscars gewonnen, ja. Und das ist so ein Film, der mir immer wieder unterkommt. Ich habe den noch nie gesehen.
Habe ich den geguckt? Nee, habe ich nicht geguckt. Habe ich natürlich auf der Watchliste.
Mhm. Ja. Ja. Aber eben Dr. Zhivago und so, also Robert Bolt hat wirklich große Sachen geschrieben. Mit seinen 28 Credits sind da wirklich
und einiges legendäre Filme gewesen, offensichtlich.
Dabei. Ja. Mhm. Ja, zwei hat er gewonnen, aber eben, der war nun wirklich mehrfach Oscar nominiert.
Mhm.
Und der hat halt dieses Drehbuch hier geschrieben.
Ja, also ganz wichtig, was die Departments angeht, ist auf jeden Fall, wer die Musik hier gemacht hat, denn das war eins der großen Filme von Ennio Morricone, die auch wirklich bei seinen Konzerten und so auch immer wieder gespielt werden, weil das ist sein persönlicher Lieblingsscore gewesen. Hier durfte er wieder die Panflöten auspacken, definitiv bei dem Thema. Aber hat hier auch wieder einen guten Score geschrieben, der schön zu der Szenerie passt und der sich schön einfügt und ist schon ein eigener Charakter irgendwie noch, die Musik von Ennio Morricone, also dieser hier noch erwähnt. Er hat ja nun wirklich viele Credits, aber The Mission aus den 80ern ist schon auch ein sehr bekannter Film von ihm.
Ja. Kostüm war auch nominiert, finde ich, ist schon auch erwähnenswert, weil Enrico Sabatini, der hier Kostümbildner war, halt sehr großen Wert auf Recherche gelegt hat, wie wohl bei all seinen Projekten, und dass das hier eben möglichst akkurat zur Zeit passt, die erzählt wird. Weil ich finde, gerade wenn du dann siehst, wie er da seine Rüstung eben in diesem Netz da versucht, den Berg mit hochzuzerren, was da alles drin ist und so, ne? Die Sachen sehen halt auch scheiße schwer aus, also wo du denkst so, Digga, was ist das für eine bescheuerte Idee, mit dem Teil irgendwie an dir dranhängen, da dich am Seil einen Berg hochziehen zu wollen, so?
Ja, aber gut, darum geht's ja, dass du.
Ja, klar,
dass
aber.
Dass du etwas machst, was fast.
Find halt, wenn die Kostüme ist. Dann, oder das, auch die Props und so, wenn das halt alles authentisch wirkt, trägt das halt sehr stark dazu bei, dass du dir als Zuschauer denkst, so, Alter, was ist das für eine bescheuerte Idee? So, weißt du, wenn du dir denkst, also, er trägt da irgendwie einen Plastiksack hinter sich her, dann hat das halt literally.
Plastiktüte.
Dann hat das halt literally nicht das gleiche Gewicht, so.
Nee. Eben. Dann hätte das was von einem Obdachlosen hier aus der Gegend, der irgendwie eine Plastiktüte
so
mit sich mitbringt.
Wenn er so einen Einkaufswagen vor sich herrollen würde.
Ja, das wäre keine große Strafe.
Ach Mann, ey, ist irgendwie, sollten sie mal wirklich aus den ganzen großen Filmen der Filmgeschichte auch immer eine Comedy-Version von machen, Alter. Das wäre so geil.
Ja, dann hätten wir auf jeden Fall genug Filme, die wir dir vorschlagen können für den lustigen August.
Fände ich super.
Ja.
So, dann erwähnen wir noch die anderen Oscar-Nominierungen, weil unterm Strich hat er dann ja nur den einen gewonnen, ne, für beste Kamera.
Mhm.
Den kann ich gut nachvollziehen. Nominiert war er noch für besten Film, beste Regie, Art Direction, Kostüme und Score haben wir erwähnt und Schnitt war noch nominiert.
Ja. Ist schon Oscar-Stoff.
Ja, voll. Also, klar. Finde ich, wird auch spürbar den ganzen Film über. Ich finde nur schon, man merkt eben schon auch sehr die Zeit, aus der er stammt, und hoffentlich würde das heute alles ein bisschen anders gemacht.
Scheucht uns da Sarah ein bisschen durch die Oscar-Geschichte, weil Hurt Locker war, glaube ich, auch von ihr und Jenseits von Afrika und The Mission.
Ja, geil.
Alles prämierte oder zumindest nominierte Filme.
Hey, da rennst du bei mir offene Türen ein, ne? Also ist für mich super.
Und die Lücken sowieso, die uns noch fehlen, also ja. Da sind wir immer für zu haben, aber es ist, glaube ich, Zufall, dass sie auch Oscar-Rennen waren. Sie mag eigentlich, ich glaube, der letzte Tango von Paris war auch von ihr.
Mhm.
Also sind auf jeden Fall alles sehr bekannte Filme.
Ey, aber das sind eben alles genau die Filme, wo ich Lücken habe, die ich unbedingt füllen möchte, weil also von Robert De Niro will ich so früh oder später alles gesehen haben. Und da gehört der auf jeden Fall mit dazu.
Ja, ja.
Also ganz klar.
Lies-Ambitionen. Ich habe ja neulich mal vorgeschlagen, dass wir auch mal irgendwie in unseren Videoformaten, ja, wir wollen ja alles mögliche ausprobieren, da wollen wir natürlich auch mal irgendwie ein Ranking machen oder so eine Top 10 oder so ein Tier.
Mhm.
Ich habe gesagt, lass uns doch irgendeinen Schauspieler nehmen, von dem wir wirklich viel gesehen haben, so viel mehr wirklich auch Robert De Niro an, weil jeder von uns kennt 30, 40, 50 Filme von ihm, weiß ich nicht. Da war Lies erste Reaktion natürlich, ja, ich würde schon gerne alles gesehen haben und so, wenn ich so ein Ranking Alter, chill doch, ey.
Ja, aber guck mal, den hätte
Film
ich jetzt
kennen, hier, so ein Ranking dazu.
Nö, aber der ist ja jetzt schon ein größerer Film und den hatte ich halt noch nicht gesehen. Und da gibt's bei mir wirklich, also gerade bei Robert De Niro habe ich noch ein paar Lücken.
Ja gut, es gibt ein paar Lücken definitiv, aber ich glaube, es würde schon genügen,
da es reicht für ein Ranking, ja. Aber ich finde das halt, also ich meine, ich reg mich ja dann immer auf über, aufregen ist ein bisschen hochgegriffen, aber ich finde es halt irgendwie lächerlich, wenn dann eben irgendwie einer mit Anfang 20 kommt und dann hat er eben drei De Niro-Filme gesehen und macht dann davon ein Ranking,
ja,
so
das
wie ich mir denke, Digga.
Ja, oder Frau Wessels macht ein Carpenter-Special und hat vier Filme von Carpenter gesehen. Ja.
So, weißt du, what the fuck?
Man. Aber da sind wir, glaube ich, weit von entfernt. Insofern
das stimmt,
da sind wir, glaube ich, auf der sicheren Seite. Vielleicht irgendwas so dazwischen wäre cool. Zwischen deinen Ambitionen und den Ambitionen von den 18-jährigen Podcastern.
Ja, machen wir.
Cool. Ja, wollen wir Punkte nennen zu The Mission?
Ja, unbedingt. Bei IMDb hat er eine 7,4. Metascore ist bei 55. Das hat mich dann schon so ein bisschen überrascht.
Ja.
Das ist gar nicht auch so doll. Aber jetzt auch auf Letterboxd, ne, drehen sie nicht durch mit 3,7.
Mhm. Das geht aber wiederum.
Alter, und Fred Melamed spielt hier mit. Ich habe den nicht gesehen.
Was? Nee, den habe ich auch nicht gesehen. Aber ich habe ihn auch nicht in den Credits gesehen.
Also ist mir halt bei Letterboxd aufgefallen, ne, dass der hier im Cast.
Muss eine verschwindend kleine Rolle sein. Wahrscheinlich einer, der am Tisch sitzt da bei den.
Ach nee, der hat nur die Stimme beigesteuert, sehe ich gerade, weil wenn du mit einem Cursor auf ihn gehst, dann steht da Don Cabeza Voice.
Ach, ist der uncredited. Vielleicht. Weil am Anfang wird doch erzählt.
Ach so, meinst du, das ist die Stimme von das dem, der
Voice,
am Anfang
ja,
da
Voice,
den Wasserfall runtergeschickt wird, oder was?
Na, der Erzähler erklärt am Anfang so mit dem päpstlichen Gesandten und so weiter die Geschichte und den Tod des Missionars, genau, das wird ja eingeführt.
Genau, nicht
und das ist, glaube ich, Fred Melamed dann.
Okay. Ha. Huh. Na gut. In a world.
Genau der, ja. In a world.
Okay, nice. Ja, also ich fand's cool, den zu gucken, hatte, ja, also eben, ist ein bisschen Raum nach oben. Also du lagst jetzt nicht komplett falsch mit der Annahme, dass das jetzt nicht mein 10-Punkte-Film wird.
Mhm.
Aber ich konnte ihm schon einiges abgewinnen. Also
eine 7, oder?
Ja.
Eine 7 ist es.
Eine 7 okay. ist es.
Bei mir liegt es auch nicht richtig, bei mir war es eine 8.
Ah ja.
Es war wahrscheinlich eine 7 nach der Erstsichtung.
Ach, aber der ist besser geworden, wirklich?
Der ist nach oben gegangen, ja, weil ich den doch dann zu schätzen wusste.
Hm.
Jetzt bin ich in dem Cineastenalter, wo ich natürlich so anspruchsvolle Filme natürlich auch konsumieren kann.
Natürlich.
Da gebe ich ihm nicht nur 7, sondern 8.
So, bist ja jetzt reifer geworden.
Ich bin reifer geworden. Ja,
klar. Okay, okay.
Alright.
So, womit geht's weiter? Können das eigentlich chronologisch machen? Nee, ist schon abgefahren, der Zug, weil wir haben ja noch was aus den 50ern.
Ja, chronologisch ist ja auch langweilig.
Na dann, erzähl uns, wie wir weitermachen.
Lass uns auf jeden Fall mal in ein anderes Jahr springen. Also entweder wir gehen jetzt zurück ins Jahr 53.
Das Gleiche wird auch schwierig, Alter.
Naja, aber The Pest zum Beispiel ist schon, keine Ahnung, ist 2 Jahre später entstanden. Ja. Den würde ich jetzt nicht bringen.
Okay, dann erzähl uns, was wir jetzt bringen.
Dann erzähle ich dir was über John Candy. Und wir haben eine Doku diesmal in den Ring geworfen gekriegt von Schwaben-Andi.
Mhm.
Die lustigerweise dann praktisch ein John Candy-Film von ihm dann direkt einleitet, der nächsten Monat dann folgt, nämlich allein mit Onkel Buck.
Ja.
Da hat er praktisch erstmal die Doku geschickt, dass wir uns mal über das Gesamtwerk von John Candy, dass wir mal gucken, wie er gelebt hat und wie wir die Doku finden und dann uns Geschmack gemacht hat auf seine Filme, weil der fand ja ehrlich gesagt in diesem Podcast nur am Rande statt, weil wir hatten hier Stripes und wir hatten die Griswolds und wir hatten verschiedene Filme, wo er halt in...
Wir hatten die Griswolds?
Ja, wir hatten die Griswolds. Ich weiß jetzt nicht, ob wir den Hauptfilm hatten, Vacation, aber ich habe schon über den einen oder anderen Griswold-Film geredet, wo John Candy dann ja
sicher?
Auch... Ich weiß nicht, ob wir den Hauptvacation hier hatten.
Nee, aber auch, wir hatten nicht Teil 2 und...
Ich hatte auf jeden Fall den in Vegas, das weiß ich hundertprozentig, wo die in Vegas unterwegs
okay,
waren.
Okay, stimmt.
Das hundertprozentig. Ja. Und
da war John Candy auch da?
Und ich glaube auch, wir haben auch über eine schöne Bescherung geredet, oder?
Nee. Und in dem Vegas-Teil war John Candy?
Nee.
Da war der doch nicht mehr.
Nein, der war in dem Vacation-Film mit drin.
Eben.
Aber wir haben ihn zum Beispiel
Ich weiß, dass ich über das Vacation-Remake oder halt Sequel oder wie auch immer man das nennen möchte, diese Neuauflage, da habe ich auf jeden Fall drüber gesprochen.
Also ich habe über Stripes geredet, da war er definitiv ein Nebencharakter.
Ja. Nee, klar hatten wir den schon in diversen Filmen.
Ja, aber halt nicht in seinen Hauptrollen.
Genau.
Und das steht noch aus, insofern. Obwohl er Cool Running schon ziemlich viel Raum einnimmt.
Ja, voll.
Und
das war sein letzter Film.
Ja, finde ich auch komisch, dass er eigentlich gar keine Erwähnung findet in der Doku.
Hm.
Einer der wenigen, weil der war ja dann doch recht erfolgreich gewesen und ist ja doch dann auch einer seiner letzten großen Rollen.
Ja, vor allem lässt die Doku so ein bisschen den Eindruck zu, dass hinten raus eher so mit Flops endete.
Eben, ja.
Und gerade Cool Runnings war ja so einer der erfolgreichsten. Ja.
Definitiv. Also dann
das war sein letzter Beispiel. Ja. Aber gut, wir müssen raten. Dann hau mal einen Tipp raus.
Ich sag eine 8.
Mhm. Habe ich mir für dich auch aufgeschrieben.
Mhm. Okay.
8 Punkte für John Candy, I Like Me. Ein Zitat aus Planes, Trains and Automobiles.
Ja, das ist natürlich ein Film, der mir mit dem deutschen Titel auch wesentlich vertrauter ist. Ein Ticket für 2.
Ja.
Die Steve Martin-Kombo.
Mhm.
War natürlich auch ein toller Film, den wir hier noch nicht hatten.
Ja, und Regie hat hier Colin Hanks gemacht. Der 6 Credits hat.
Das fand ich ja mal interessant.
Regisseur, Kurzfilme, Dokus und auch Musikvideo hat er gemacht. Und jetzt eben letztes Jahr diese Doku hier. Und deswegen sehen wir seinen Vater auch das ein oder andere Mal, weil diese Doku besteht ganz klassisch aus sehr vielen O-Tönen von Menschen, die John Candy kannten, mit ihm gearbeitet und gelebt haben. Und deswegen sehen wir auch viel Material von seiner Witwe, seinen beiden Kindern, Rose war die Witwe, Chris und Jennifer, Candy, seine Kinder, dann Freunde aus der Kindheit, Freunde und KollegInnen aus SCTV, weil das ja schon auch für seinen Werdegang super wichtig war.
Ja, das ist so ein, das ist praktisch der Gegenentwurf zu Saturday Night Live, kann man sagen.
Ja, das ist so das kanadische Saturday Night Live.
Das kanadische Version davon. Eugene Levy war da im Hauptcast und so ein paar andere.
Ja, wir wissen jetzt endlich, dass er Levy heißt, ne?
Also Levy, ja, stimmt.
War ich sehr froh, dass dieser Name so oft erwähnt wurde, weil das ist ja immer so ein Name, wo ich hin und her überlegt habe, wie zur Hölle. Ja,
ja, und Catherine O'Hara.
Aber Dan Aykroyd, Catherine O'Hara, Martin Short, so alles Leute, da siehst du auch mal, ne, Digga. Also wie SNL halt auch eine Talentschmiede ist, SCTV, Digga, die sind alle, haben alle Karriere gemacht, ey.
Ja, auf jeden Fall. Und die kommen natürlich auch alle zu Wort, inklusive auch ein paar, also viele Leute, mit denen er auch Filme gedreht hat, logischerweise, Bill Murray.
Ja.
Und Co., die dann natürlich auch ihre Statements abgeben dürfen. Also klassisches, eigentlich eine sehr klassische Doku.
Voll. Recht klassisch aufgezogen, weil die das auch eben chronologisch aufziehen. Das heißt, wir sehen ein bisschen, wie er überhaupt da hingekommen ist, als eigentlich schüchterner Junge. Ist er dann da gelandet, dass er von sehr vielen gemocht werden wollte und plötzlich halt vor der Kamera ein Charisma entwickelt hat und da sich bei SCTV dann eben austoben konnte und dann irgendwann einen großen Sprung gemacht hat und über Splash tatsächlich, den wir hier hatten,
ja,
darüber dann zum Star wurde.
Da haben wir nämlich die Kollabo mit Tom Hanks.
Genau, ja. Das war die erste Zusammenarbeit mit Tom Hanks und dann ging es richtig los. Und was ich ein bisschen schade finde, weil es schon auch zu Beginn kurz angerissen wird und dann dachte ich, ja gut, dann werden wir es später noch tiefer thematisieren, aber mit seinem Ende, das wird alles wahnsinnig vage gehalten, finde ich, und ich kann verstehen, dass sich die Doku jetzt nicht komplett darauf konzentriert, aber die lassen das nahezu unter den Tisch fallen. Also ich finde, es wird gesagt, dass er eine schlechte Voraussetzung hat, weil sein Vater auch schon mit einem recht schwachen Herz unterwegs war und halt auch sehr früh gestorben ist, als John gerade irgendwie 5 war oder so. Mhm. Und dass absehbar war, dass er eben auch mit einem ähnlich schwachen Herz unterwegs ist und er dann eben mit seinem Verhalten, mit dem ganzen Essen, Rauchen, Trinken und die ganzen Ärzte, die ihm immer wieder gesagt haben, dass er daran was ändern muss, dass die Doku das leider nur so thematisiert, dass er das halt immer wieder abgetan hat und wenn er von einem Arzt nicht das gehört bekommen hat, was er hören wollte, dass er dann einfach den Arzt gewechselt hat. Aber dass sich auch so sein Umfeld und so, also da fallen wirklich nur so eine Handvoll Sätze dazu und dann war's das. Ne? Und es wird, die Doku konzentriert sich halt darauf, dass wir sehr viele Leute sagen, die uns erzählen, was das für ein großzügiger Typ war und für ein netter und wie der einfach jede Umgebung, in der er war, irgendwie bereichert hat über seine Aura und sein Wesen und so. Aber dass der halt mit dem Stress, den er dann als Star plötzlich hatte und seinem Lifestyle, dass der sich halt selber irgendwie da recht schnell ins Grab befördert hat, das finde ich, findet wenig bis gar nicht statt in der Doku und das ist schon irgendwo schade, finde ich.
Naja, es kommt, glaube ich, raus, dass an einer Stelle auch gesagt wird, dass Therapie damals verpönt war und dass es nicht so gängig war, das auch zuzugeben oder sich da Hilfe zu suchen, wenn man dann ein Problem hat.
Ja, er wollte es ja auch schlichtweg nicht.
Nee, er wollte es nicht, ja, genau. Aber es wird doch gesagt,
und das sind ja die eigentlich interessanten Facetten auch, dass halt vieles von dem, was der gemacht hat, offensichtlich ja auch eine große Ablenkung war, um sich eben nicht mit den interessanten Themen zu befassen.
Er hat ja zwischendurch, hat er auch immer wieder versucht, zum Beispiel auch Gewicht abzunehmen, hatte dann Ernährungsberater und so und hat dann auch irgendwie eine Zeit lang 10, 20 Kilo abgenommen. Aber war dann immer wieder bei dem Punkt, dass er gesagt, okay, jetzt ist mir auch wieder scheißegal so und hat dann wieder irgendwie 20, 30 Kilo zugenommen.
Ja, weil das scheinbar auch darüber gerechtfertigt hat, dass er eben in Interviews immer wieder gesagt bekommen hat, so die Leute wollen halt jemanden mit dem Umfang, weil das lustiger ist und dass das so ein bisschen sein Rollenprofil bedient.
Ja, genau.
Aber ich finde, dann sieht man diese Interviews und sie bleiben ganz kurz auf seinem Gesicht, wenn er diesen Satz hört Und du siehst, in ihm macht das was so. Und das, ich finde eben, das wäre halt schön gewesen, wenn die da mehr drauf eingegangen wären, was das für ein krasser Konflikt auch ist. Ne? So dieses, ich mache eigentlich hier gerade meinen Körper kaputt, um das zu bedienen, was von mir gesehen, was sie von mir sehen wollen. Aber was macht das mit mir? Ne? Und wir sehen schon auch sehr viel Videomaterial, was eben wohl unveröffentlicht war bis dahin, weil das eben auch so Heimvideoaufnahmen sind, mitunter. Von John Kenny und seiner Familie und eben ihn, wie er sich jetzt gerade wieder ein Haus gekauft hat und wie er da abhängt mit seiner Familie. Und es ist schon insgesamt halt alles sehr auf schön gemacht und ja, was wir eben da für einen tollen Menschen vermissen, was legitim ist, aber ich fand es eben ein bisschen schade, dass der Fokus so dermaßen auf dem lag und nicht das so ein bisschen ambivalenter dargestellt hat. Wie ging es dir damit?
Du hättest das gerne ein bisschen kritischer gehabt.
Naja, kritischer, nicht zwingend kritischer, aber halt objektiver, oder es klingt auch falsch. Also
ja,
halt
steckt
einfach
ja nicht
noch eine
in
andere
drin,
Seite.
So, weißt
ne?
du, dass man, also und er kann ja dazu nichts mehr sagen. So, das wären ja auch oftmals auch Mutmaßungen gewesen, sowas.
Naja, aber seine Frau und seine Kinder, also gut, zumindest der Sohn, ne, der hat das ja noch bis er 10 war oder so, glaube ich, mitbekommen. Die Tochter kann da wahrscheinlich nicht viel zu sagen, aber.
Aber die werden das ja nicht spielen. Also wenn die sagen, so der war halt liebevoll und war halt ein toller Vater und so, weißt du, und du siehst ja, dass denen teilweise schwerfällt, darüber zu reden. Insofern.
Ey, das glaube ich ja auch. Ich will da ja niemandem was absprechen, nur ich finde halt so,
es fühlt
sich halt wie eine große Lobhudelei an, was auch fein ist, aber damit als Doku halt so ein bisschen, ja eben, wenig rundes Bild. Ohne da jetzt John Candy anspielen zu
können. Noch ein bisschen Fatshaming, super. Stark, Lee.
Fun Guy established.
Schon lange. Also, ich bin ja Freund von Schauspiel-Dokus und wenn eine Doku mir Lust macht, mir seine Filme anzugucken, weißt du, und so ein bisschen den Typen zu vermissen, weißt du, und zu denken so, Alter, warum hast du eigentlich so lange keinen Film mit John Candy geguckt? Was mir übrigens einfällt, Bruce Brothers, da hatten wir ihn auch in einer Nebenrolle.
Stimmt.
Den wir ja bei Hermanns Festival gesehen haben. Da war auch einer von diesen Nebencharakteren, die irgendwie diesen Film bereichert haben, aber die jetzt nicht.
Spaceballs auch.
Spaceballs, genau. Also schon, wir hatten ihn immer in vielen großen Filmen, wo aber tatsächlich der Nebencharakter war, aber immer diesen Film irgendwie noch so eine Prise Salz noch dazu gegeben hat. Und das weiß man zu schätzen. Also logisch, wenn du jetzt hier eine Shia LaBeouf-Doku machen würdest, dann wäre der natürlich grundsätzlich interessanter und edgier und kantiger und so, weißt du, weil der ja viel mehr zu bieten hat. Und weil John Candy halt so dieser nette Typ ist, der eigentlich nicht so viel Skandale mit sich bringt, aber trotzdem war es interessant, diese Doku zu folgen und zu gucken, wie die alle über ihn denken. Und ich meine, offensichtlich wird er vermisst in der Szene.
Aber das meine ich halt. Es ist halt einfach, es war wie
ja,
so ein,
wir
erinnern uns kollektiv an John Candy und vermissen den kollektiv. Das war es halt sehr viel eher als jetzt, hey, warum ging es so schnell mit ihm zu Ende? Und was also, es gibt da ja schon Gründe für und da haben sie sich halt nicht rangetraut.
Ja, gut. Das stimmt.
Das ist jetzt keine Riesenkritik, aber das hat es halt für mich eben so ein bisschen unvollständig gemacht.
Du hättest hier gerne ein bisschen mehr investigative Details gehabt von Colin Hanks.
Nee, ein bisschen mehr eine persönliche Sicht auf, also gerade von seiner Frau, weißt du? Und ich kann verstehen, dass die jetzt nicht sagt, hey, ich pack jetzt hier aus und mach da so eine Skandal-Doku draus, um Gottes Willen, da bin ich ja auch nicht empfänglich.
Ja, sie hat ja schon gesagt,
nur reißerische haben wollen. Aber bei ihr eben, in manchen Momenten merkst du halt schon, da gab es schon auch echt dunkle Momente und das war nicht einfach mit ihm, weil der ja auch so getrieben war, ne? Also weil für ihn ja eben dieser Erfolg dann eben auch die Bestätigung war, so weiterzumachen. Und dem hinterher zu rennen und nicht irgendwann zu sagen, hey, jetzt bin ich schon an einem Punkt, wo es mir echt gut geht, so jetzt vielleicht trete ich mal ein bisschen zurück und konzentriere mich mal auf meine Familie und meine Gesundheit vor allen Dingen. Sondern sie erwähnen ja immer wieder, wie wichtig ihm auch Familie als Ruhepol war und so weiter. Aber sie gehen halt nicht drauf ein, warum das offenbar nicht gereicht hat, um ihn von diesem Trip runterzuholen, damit er noch die Kurve kriegt.
Ja, das stimmt.
Weil das an sich hat ja schon was super Tragisches. Also ich meine, der ist mit Anfang 40 von uns gegangen und da wäre auf jeden Fall noch eine Menge gegangen.
Ja, das stimmt. 1994 war das übrigens mit 43 an einem Herzinfarkt gestorben und ja, man hätte es auch ein bisschen noch sezieren können, aber das hat mir jetzt hier nicht gefehlt. Also es ist jetzt nicht die krasseste Doku, die ich jemals gesehen habe von einem Schauspieler, aber es ist trotzdem mal wieder interessant und ich bin hier gut durchgekommen.
Ich auch, auf jeden Fall.
Okay.
Und Catherine O'Hara, das war ihr letzter Film, genau.
Ja, das war ihr letzter Film. Mhm.
Und bei ihr sieht man halt schon auch, ne, dass die krank war zu dem Zeitpunkt. Also da ist schon, wenn ich so das Studio sehe, da fällt mir das null auf. Und hier ist es schon, wenn du sie in so einem ruhigen, privaten Setting siehst.
Und dann sitzt dann 100-jähriger Mel Brooks und gibt da seine Statements, Alter.
Das ist so hart, Mann. Ich habe auch neulich den Trailer gesehen zu den nächsten Spaceballs. Ey, der Typ, der kennt ja nix, ey. Ist so geil.
Das ist so krass, ja.
Er ist nicht tot zu kriegen. Aber wie geil, oder?
Also, mega, Mann. Respekt an den Burschen.
Das wird dann auch mal eine krasse Doku.
Ja,
das Leben von Mel Brooks. Ja, insofern, ich fand das voll okay, aber das ist eben nicht so ausführlich, wie ich das gerne gehabt hätte, glaube ich.
Okay. Kratzt dir zu sehr an der Oberfläche.
Ja.
Ja, gut.
Aber voll, es macht Lust auf seine Filme.
Mhm.
Gab auf jeden Fall diverse Momente, wo ich dachte, ach stimmt, okay, das war auch richtig cool, Alter, ja, und das und das und das. Ey, ich meine, allein dieses Ding mit Macaulay Culkin, dieses schnelle Dialoggefeuer da zwischen den beiden bei Uncle Buck.
Ja, da
freu
ich mich drauf. Mhm.
Was eine geile Szene.
Ja, super.
What's your record for, was sagt er? For questions in a row oder so?
Ja, stimmt.
38.
Immer aus der Pistole geschossen.
Ja, eben so bam, 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 bam.
Übrigens gibt's ohne Uncle Buck gibt's wahrscheinlich Kevin allein zu Hause nicht, weil das war nämlich der Punkt, wo man gesagt hat, okay, eigentlich müssten wir den Jungen nehmen für diesen Kevin allein zu Hause, für diese Idee von John Hughes.
Ja.
Und das war so sozusagen sein Bewerbungsvideo allein mit Uncle Buck, das wir Macaulay Culkin genommen haben.
Na, großartig.
Ja, der kommt hier natürlich auch zu Wort und sagt sich natürlich, ja, ist irgendwie schade, weil er ging davon aus, dass sein Mentor John Candy, mit dem er damals halt irgendwie zusammengearbeitet hat, dass er ihn halt aufwachsen sieht, weißt du, und dass er mit ihm im Teenageralter noch zu tun hat und dass der so ein bisschen ihn begleitet durch sein Leben und dann ist er auf einmal weg, also ist dann schon auch traurig.
Mhm.
Ja. Alright, ja, geht knapp 2 Stunden, etwas drunter und
ja, von Amazon,
genau.
MGM Studios, demzufolge auch bei Amazon zu sehen.
Richtig, könnt ihr euch angucken bei Prime.
Und ist schon eine Empfehlung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade für Freunde von Schauspieldokus, erst recht, wenn ihr von dem Schauspiel auch mehrere Filme gesehen habt, dann lohnt sich das, weil auf die wird hier eingegangen und die Nebendarsteller aus den Filmen oder die Hauptdarsteller, mit denen er dann zusammengearbeitet hat, die kommen dann hier auch zu Wort.
Mhm.
Alright.
Was ich ganz cool fand ist, weil ich meine, seine Figur bei den Griswolds, die habe ich schon sehr präsent, weil ich glaube, den Film habe ich wirklich sehr, sehr oft gesehen.
Den haben die ja dazugeholt. Der hat ja diesen Film quasi gerettet.
Genau.
Weil der war ja gar nicht in dem Film.
Weil der hatte ein viel düstereres Ende.
Genau. Und dann haben sie gesagt, wir müssen was ändern, die brauchen John Candy.
Richtig, wir brauchen John Candy, weil irgendwie müssen wir noch in diesen Park kommen. Weil das Ende war, glaube ich, ursprünglich wirklich so geplant, dass sie halt einfach vor dem verschlossenen Wally World stehen. Und dann haben sie John Candy geholt, der das Ding retten sollte. Und dass diese Figur, die er da spielt, weil das ist mir immer so ein bisschen aufgestoßen. Ich dachte, was macht er denn da und so, ne? Weil das ja schon hart drüber ist eigentlich, wie er den angelegt hat. Fand ich so geil, dass die mir hier diese Referenz gezeigt haben zu seiner Figur aus SCTV.
Ja.
Die im Endeffekt genauso ist.
Mhm.
Ja, fand ich sehr cool.
Auf jeden Fall. Ja, dann.
Ja, John Candy. I like me.
Punkte oder was?
I like me, sagt er. Ja, Punkte. 8,0 auf IMDb. Metascore ist bei 69. Letterboxd 4,0.
Mhm.
Von mir 7 Punkte.
7 von dir, 8 von mir.
Nice.
Grüße an Schwaben-Andy.
Mhm.
Andy. Und
The Andy.
Ja. Nee, der heißt ja auf Deutsch die schrillen 4 auf Achse, glaube ich, Vacation.
Das kann gut sein, ja.
Und wir haben hier die schrillen 4 in Vegas, haben wir auf jeden Fall gehabt.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall der schwächste Teil der Reihe, den haben wir rezensiert, aber die guten haben wir noch nicht besprochen. Alright, dann machen wir weiter. Wollen wir über den Kurzfilm reden?
Randy Quaid haben wir dafür nächsten Monat.
Wo macht der mit?
Na, Kingpin.
Ach ja, bei Kingpin ist er dabei, stimmt.
Klar.
Ja, auf jeden
Fall. Den habe ich auch oft gesehen, Alter.
Also ey, komm. Den kannst ja wohl, also Kingpin kannst ja nun wirklich unter Comedies packen. Also.
Auf jeden Fall.
Sorry.
Nee, das ist auch, also bin ich sehr gespannt, weil den habe ich so hart gefeiert, als der rauskam, dass ich ihn, glaube ich, wirklich 10-mal geguckt habe.
10-mal.
Und da bin ich mal gespannt, wie der gealtert ist.
Ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Horren in Berliner Mieten doch noch zu zahlen sind, dann guckt euch Kingpin an. Da kriegt ihr ein paar Lifehacks.
Ist das so?
Ja. ihr mit eurer Vermieterin reden müsst. Alright.
So, was machen wir jetzt?
Jetzt gehen wir nach Razzia oder was und reden über einen Kurzfilm von Erik. Ist ja auch mal gnädig, dass ihr als Auftragsfilm mit eurer Auftragsmacht uns einen 30 Minuten einfach mal hier reinfeuert. Und der heißt The Pass im internationalen Raum.
Ja.
Und ist, wie gesagt, ein russischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 88. Ist das richtig?
Richtig.
Okay.
Hast du dir den Originaltitel aufgeschrieben? Könntest du das aussprechen? Du bist doch des Kyrillischen mächtig.
Weiß ich nicht.
Okay.
Also ich habe ihn jetzt nicht vor mir. Insofern könnte ich ihn wahrscheinlich aussprechen, aber kann ich dir jetzt nicht sagen.
Mhm. Na gut, dann raten wir wieder erstmal. Ich habe mir für dich 7 Punkte aufgeschrieben.
7 Punkte, okay. Ah, das ist auch schon wieder sehr schwierig hier, dieser Film, ey, den zu raten. Ich sag 5.
Ja, geht 31 Minuten und ist schon ein bisschen surreal aufgezogen, ne? Also
Pereval heißt der auf Russisch.
Wie heißt er?
Pereval.
Okay.
Heißt das Kyrillische.
Na dann.
Ja.
Gut, haben wir den Teil auch abgefrühstückt. The für Pass eben im internationalen Raum.
Genau, für unsere russischen Freunde habe ich jetzt nochmal den Originaltitel genannt.
Weil es eben um eine Passage geht, die in diesem Film als recht gefährlich dargestellt wird. Mhm. Weil wir sind auf so einem unbewohnten Planeten, wo ein Raumschiff abgestürzt ist. Und demzufolge musste die Besatzung, die überlebt hat, das verlassen. Und Jahre später geht es jetzt darum, dass die Überlebenden und deren Kinder zum Schiff zurückkehren wollen, um halt von dort einen Notruf abzusetzen. Und dafür müssen die aber über so eine sehr gefährliche Gebirgspassage. Und das ist der titelgebende Pass. Und es wird uns erzählt, dass das schon diverse Male versucht wurde, aber halt nie geglückt ist. Und jetzt machen sich halt unsere Protagonisten erneut auf, um von dort eben dieses Signal abzusenden. Und das Ganze ist schon eben recht surreal, fast schon psychedelisch aufgezogen, weil es schon so Segmente oder Passagen gibt, wo das mehr eben wie so ein psychedelisches Gedicht wirkt, als jetzt wie wirklich so eine, so eine Erzählung. Also es ist jetzt nicht die klassische Geschichte.
Ja, spätestens bei den 2 Momenten, wo dann auch ein Song angestimmt wird, wo dann gesungen wird, ja, da dachte ich so, okay, es ist ein Spin-off von The Wall. Von Pink Floyd.
Ja, auf jeden Fall. Aber
geht,
eben,
geht ein bisschen in die Richtung.
Geht in die Richtung, wobei hier, also jetzt die Passage nicht, aber ansonsten haben wir ja schon auch eher klassische Musik, ne? So Bach ist hier im Hintergrund öfter mal zu hören. Mhm. Aber ja, ist ein bisschen trippy aufgezogen, das Ganze.
Hey, Bach ist im Hintergrund zu hören.
Ja, Johann Sebastian.
Ja, der Komponist ist gemeint. Mhm. Nicht das Gewässer. Ja.
Oder? Also ist schon trippy.
Auf jeden Fall ist der
trippy. Ganze, ja.
Das kann man nicht anders sagen, ja. Und das kann man mögen, aber muss man nicht.
Klingt so, als hättest du es nicht gemocht.
Mir fallen hier mehrere Attribute ein. Also es ist auf jeden Fall fordernd und es ist ein bisschen anstrengend zu gucken, ohne Frage. Aber es ist an manchen Stellen auch interessant. Und das gibt ja so eine Sequenz, wo es fast schon in Tron übergeht, weißt du, wo du dann fast schon so eine parallelen Form hast, wo du denkst, Alter, okay, du bist jetzt hier im Tron-Universum der 80er Jahre so. Ja. Und das hat mich so an alte Atari-Spieler erinnert. Das fand ich schon wieder ganz, ganz funky. Aber so auf Dauer, also ich bin froh, dass der dann 30 Minuten geht und nicht irgendwie.
Das ging mir auch
nicht
so.
Nicht 1,5 Stunden, 2 Stunden, weil das wäre ganz schön anstrengend gewesen.
Aber ich finde, also gut, ich mochte natürlich auch irgendwie die 2001-Referenz, ne, weil für mich hatte dann, als sie auf dieses Raumschiff treffen, das hatte sehr viel von diesen Monolithen aus Space Odyssey. Mhm. Aber der ist auf jeden Fall fordernd und nicht nur bequem. Also es gibt dann eben schon auch Passagen, wo du denkst, so, boah, Alter, das ist jetzt in der Kombi mit diesem Kindergesang und ja, dem Score irgendwie dann doch hat's was Anstrengendes.
Ja.
Aber es ist eben sehr, mir fällt kein anderes Wort ein als trippy. Ich finde das halt so, wie es aufgezogen ist. Aber das macht's halt irgendwie auch wieder echt cool, finde ich. Mhm.
Ja, zum Teil schon.
Zum Teil. Das ja, ist halt, ja.
Definitiv. Ist halt so.
Ist durchwachsen.
Ist halt ein durchwachsenes Seherlebnis.
Aber es steckt halt viel drin und ich glaube, das ist schon die Sorte, da hätte wahrscheinlich auch eine synchronisierte Fassung irgendwie gut getan, weil...
Ja, das Russische hat natürlich auch nicht geholfen, ja.
Das ist jetzt was, ich glaube, wenn du da halt komplett Kopf ausschalten und das so auf dich wirken lassen kannst, dann wirkt der wirklich nochmal anders.
Und so musst du die Untertitel natürlich auch mitlesen.
Genau, und so ist man halt damit beschäftigt, auch irgendwie eben der Handlung folgen zu können und so. Und ich glaube, wenn man das einmal gesehen hat, dann könnte das so sein, dass das bei einer Zweitsichtung eben nochmal eine andere Wirkung entfaltet. Habe ich jetzt nicht gemacht, mir den nochmal anzugucken. Mhm. Aber ich finde es zum Beispiel auch spannend, dass da, wenn auch nur kurz, aber das Thema Strahlung ist ja auch drin, ne? Und ich meine, so 88 war das ja schon auch Thema, eben mit was Radioaktivität irgendwie verursachen kann. Und dann werden die eben losgeschickt und haben dann so eine Art Geigerzähler umgehängt, wo sie dann eben auch sich drauf verlassen können, dass dem Moment, wo sie eben Strahlung ausgesetzt sind, dass das Ding Alarm gibt. Und solche Sachen sind da halt auch mit drin. Also deswegen, ich finde, das wird schon, das ist jetzt nicht so komplett surreal abstrakt, dass es da keine Parallelen zu unserer Welt gibt oder dass man da irgendwelche Referenzen ziehen kann, so, sondern schon, da steckt schon einiges drin, glaube ich.
Und das würde man wahrscheinlich eher rausfinden, wenn man den dann mehrmals gesehen hat, ja.
Naja, oder vor allem wahrscheinlich auch, wenn du den nötigen Background hast. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du eben zu der Zeit in Russland gelebt hast oder da aufgewachsen bist, dann kannst du da wahrscheinlich nochmal eine Menge mehr drin sehen. Also ich meine, Wladimir Tarasow, der diesen Film gemacht hat, der hat auch nur animierte Filme gemacht, so wie ich das gesehen habe. Mit seinen 26 Credits war da irgendwie alles animiert und eben schon auch ganz viel so politisch angehauchte Sachen drin oder eben sozialkritisch. Und also jetzt nicht so, dass der irgendwie das russische Disney-Programm gefahren hat, sondern das sind halt alles eben schon auch bisschen sperrige Stoffe.
Durchaus.
Und der es geschrieben hat, Kir Bulikyov, der hat auch Romane, Kurzgeschichten und Drehbücher geschrieben, 39 Credits, also da wurde eine Menge verfilmt auch von dem, was der gemacht hat. Und passenderweise haben wir hier einen Erzähler aus dem Off, der wird von einem Herrn gespielt, den wir aus Starker kennen. Also
Tarkovsky,
ja. Also nicht Tarkovsky, der den spricht, sondern Alexander Kajdanowski. Das ist hier unser Erzähler. Das hat jetzt, ich finde nicht, dass das groß an Tarkovsky erinnert, was wir hier sehen.
Nee, nicht wirklich.
Dafür ist es zu dynamisch und kommen die zu schnell vorwärts. Ja, also ich war hin und her gerissen, aber unterm Strich mochte ich das.
Echt, ja? Hätte ich ja nicht gedacht. Ich dachte, dass hier bei dir wieder Langeweile überwiegt, muss ich zugeben.
Langeweile? Nee, also ich meine, das ist ja schon, wie gesagt, ich finde, das ist recht dynamisch.
Okay, recht dynamisch. Interessant.
Naja, also das ist abwechslungsreich und man muss schon dranbleiben, finde ich, um dem zu folgen, was da passiert. Auch wenn jetzt das, was inhaltlich stattfindet, jetzt nicht mörderkomplex ist, so wie es aufgezogen ist, es eben verleitet es schon dazu, dass du dich halt so ein bisschen da driften lässt und dann kann ich mir vorstellen, dass man recht schnell ausklingt aus der Handlung. Weil es eben dann doch mit diesen surrealen Elementen und dieser trippy Optik, kann ich mir vorstellen, ja. Aber auf jeden Fall interessant. Also ich würde mich auch mal interessieren, vielleicht kann Erik uns da mal Feedback geben, wie er bei dem Film gelandet ist.
Also eins hat er vermuten lassen und ich habe versucht, das zu recherchieren, aber ich komme nicht drauf. Ich weiß, dass dieser Film ein gewisses Standing hat in der Rock- und Metal-Szene. Ah, ja. Weil Sepultura haben den einmal benutzt für ein Video. Da haben die Ausschnitte aus dem Film auf jeden Fall genommen, haben dann ein Video draus gemacht. Okay. Aber er meinte, dass es bei irgendeinem Konzern von so einer großen Rock- oder Metal-Band laufen da, glaube ich, immer auch die Visuals aus dem Film und werden dann immer beim Konzert mit eingebaut, so ähnlich wie dieser Kriegsfilm bei den Metallica, bei den Metallica-Songs und so. Aber ich komme nicht mehr drauf, war das Disturbed oder...
Na, Sepultura ist jetzt auch nicht klein.
Nee, aber das war, er hat auf jeden Fall eine andere Band genannt. Also Sepultura war das nicht mit diesem Konzertfilm, sondern Sepultura haben das im Musikvideo eingebaut, das habe ich...
Okay, und darüber ist er dann drauf gestoßen. Und
ich glaube, dadurch kennt er diesen Film, ja. Aber ich komme nicht drauf, welche Band das war. Er hat es noch erwähnt, aber ich finde es nicht.
Ja, aber überrascht mich nicht, ne? Weil das eben schon die Sorte surreal ist. Das kann ich mir vorstellen.
Den Metalheads gefällt das.
Wenn du da andere Musik drunter packst. Ja, ich glaube, das würde auch mit anderer Musik funktionieren. Ne? Also,
ja, Katy Perry weiß ich nicht, aber ja. Andere bestimmt.
Ja.
bisschen Salt and Pepper drunter legen.
Ob Katy Perry überhaupt Visuals in irgendeiner Form braucht. Naja.
Okay.
Hast du noch was?
Nee. Dann können wir Punkte nennen.
Genau, die sind überschaubar. Ach so, warte mal.
Müsst ihr dann entscheiden, ob ihr hier passt oder nicht.
Uff, really?
Vielleicht sagt ja einer oder andere Pass. I pass.
Ja. Ja, ja, also da muss man sich schon mal kurz drauf einlassen können. Das auf jeden Fall.
Mhm.
So, die Zahlen sehen folgendermaßen aus. 3,8 auf einem auf Letterboxd und IMDb ist mit 7,1 dabei. Kein Metascore. Und bei mir sind 7 Punkte.
7 Punkte von dir?
Mhm.
Bei mir sind 6.
Okay. Mensch. Daneben getippt hier.
Ja, bietet sich an, für den letzten Film auch nochmal eine 7 auf dich zu tippen, wenn ich mir das so angucke.
Warum?
Weil bis jetzt dreimal eine 7 hat. Also
oh, du hast recht.
Scheint der sichere Tipp für diese Folge zu sein.
Ja.
Aber ich fürchte, ich würde mich damit ins Auskalten.
Meinst du?
Ja, also ich habe hier keine 7 zu stehen.
Okay. Bin ich mal gespannt. Du darfst als erster einen Tipp abgeben, weil jetzt geht's um
die Wurst.
Ugetsu.
Ach so.
Die Wurst. Genau, auf Deutsch die Wurst, Erzählung unter dem Ring.
Die Wursterzählung unter dem Ring ist aber schön.
Oh boy.
Go away! We don't like you. Okay? Go anywhere else but here.
Okay, okay, okay. Ich hau ja ab. Also Grüße gehen an unseren Ex-Punk raus, an Tintifax, der sich diesen Film mir gewünscht hat.
Ex-Punk?
Ja, ja.
Kann man denn, ist das so, dass man das irgendwann ablegt? Also mit Hip-Hop funktioniert das nicht.
So nennt er sich auf jeden Fall, ja, ist ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie deine Punk-Freunde darüber denken. Ist nicht so, einmal Punk, immer Punk.
Hätte ich auch gedacht. Ist das kein For-Life-Ding oder was?
Hätte ich jetzt auch gedacht, dass man ja im Herzen dann trotzdem bleibt, auch wenn du jetzt Versicherungsangestellter bist.
Also lieber Tintifax, mit Hip-Hop funktioniert das nicht.
Nee.
Das machst du For-Life.
Du musst da schon ein bisschen deiner Szene treu bleiben. Hat uns ja auch eine Punk-Hymne in Filmform hat er uns aufgegeben für den nächsten Monat, da sind wir auch gespannt.
Achso, ich dachte jetzt dieser
hier. Aber nee, der hier ist es nicht.
Okay.
Ja.
Was ist denn der Film für den nächsten Monat?
SIC Punk heißt der.
Ach so.
Das ist so ein bisschen so, dass
voll auf die 12.
Okay. Was für uns so Boys in the Hood ist oder Menace to Society, so für Hip-Hop-Fans,
ist
für Punks auf jeden Fall, das ist der Film.
Mhm.
Habt ihr noch nie gesehen, insofern bin ich gespannt. Aber um den soll es jetzt nicht gehen. Jetzt hat er noch etwas aus dem asiatischen Frühkino rausgebracht und das ist ein Film, der auch auf vielen Listen auftaucht. Insofern raten wir jetzt Punkte.
Ja.
Und für Ugetsu.
Ich habe wirklich hart mit mir gehadert, dich hier festzulegen, irgendwie, also bei dir Punkte zu tippen, weil ich bild mir ein, das kannst du entweder nur total gut oder total beschissen gefunden haben. Also es würde mich wundern, wenn das irgendwas so zwischendrin ist.
Mhm.
Und ich habe mich jetzt mal auf die gute Variante eingeschossen, weil du bist ja dann doch, also du hast ja in der Regel nicht die Probleme, die ich habe mit so Filmen aus der Zeit, aus der Region und wenn es dann um Schauspiel und sowas geht. Ne? Das manchmal fällt das bei mir ja stark ins Gewicht und erfahrungsgemäß hast du das Problem nicht. Und deswegen habe ich mich für die positive Variante entschieden und habe mir 8 Punkte notiert für dich.
Okay.
Sehr optimistisch.
Allerdings. Du hast eigentlich alles ausgeführt, was ich auch gesagt hätte, weil ich weiß, welche Probleme du mit diesem Film hast und bei mir haben die teilweise trotz Schauspiels und Co. haben die sehr, sehr gut funktioniert, besonders die alten Kurosawa-Filme.
Mhm.
Der ist jetzt nicht von Kurosawa, insofern werden wir sehen, aber ich glaube, dass du hier Ähnliches zu bemängeln hast, was du auch bei den anderen zu bemängeln hattest, auch wenn das ein vermeintlicher Klassiker ist und auch wenn viele Kritiker den lieben und der Preise abgeräumt hat und Lieblingsfilm von Tarkovsky und weiß ich wem alles. Insofern.
Ach, das stimmt, ja.
Ja, ja. Das hilft auch nicht gerade.
Nee, aber es sind schon auch, also der Film wird, glaube ich, auch von Leuten gemocht, die ich wiederum.
Ja, Scorsese also, natürlich nennt den auch, zählt den auch auf als einen seiner Favorites.
Mhm.
Aber trotzdem, glaube ich, du bist hier im unteren, in der unteren Hälfte auf jeden Fall und sage eine. Spoilsy, Alter. Ich sage eine 4,5.
Mhm.
Aber es, wie gesagt, bei The Pass hätte ich es jetzt auch gedacht, dass du da Langeweile, dass der an die vorbeizieht. Insofern hast du mich auch eines Besseren überzeugt. Und hier war ich auch der Meinung, der zieht so an die vorbei. Aber gucken wir mal, ob es hier anders ist.
Ja. Ugetsu. Ich habe davor noch überhaupt nichts gehört von dem Film. So gesehen fand ich es wieder mal spannend, hier auf einen Film gestoßen zu werden, der mir so völlig fremd war in jeglicher Hinsicht. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass von dem Regisseur Kenji Mizoguchi habe ich zumindest noch nichts gesehen. Und das ist ja einer der wenigen Regisseure, der es auf über 100 Filme bringt. Und
schon ordentlich.
Ja, witzigerweise auf IMDb nicht für allen Credit drinstehen hat, aber der hat tatsächlich in seinem Leben über 100 Filme produziert. Über 90 davon waren Stummfilme. Und er ist eigentlich nur für die Produktion, die keine Stummfilme sind, außerhalb von Japan überhaupt bekannt. Also der hat eine Handvoll Filme gemacht nach diesen Stummfilmen. Für die ist er dann international, hat er dann ziemlich Furore gemacht oder halt sich eben Namen und ist dann eben in so Kritikerkreisen zu was avanciert, was prinzipiell sehr gut gefunden wird. Aber der hat halt ja davor einfach über 90 Stummfilme produziert. Das ist schon hart, ey. Ja.
Und wir sind mit einem Oscar-nominierten Film eingestiegen und wir hören mit einem Oscar-nominierten Film auf, weil auch der hier hat tatsächlich eine Nominierung kassiert damals, nämlich für beste Kostüme.
Genau.
Black and White.
Ja.
Wohlgemerkt. Das und wurde damals noch unterteilt.
Lief auch in Venedig. Da auch 3 Nominierungen eingefahren, 2 davon gewonnen. Also, so gesehen, schon mal ein Kritikerliebling.
Das auf jeden Fall.
Und wie sieht es denn bei dir aus mit Mizoguchis Filmografie? Hast du da irgendwas anderes gesehen? Also, ich glaube, The Life of Charu, den er 1952 gemacht hat, der erfreut sich auch großer Beliebtheit, aber ansonsten sagte mir da auch wenig bis gar nichts irgendwas.
Ja, dank Letterboxd kann ich da mal reingucken, auf den Regisseur klicken, weil dann sehe ich ja, was bei mir ausgeschwärzt ist und ob ich schon mal irgendwas anderes von ihm gesehen habe, aber es sieht nicht danach aus. Nee, das war der erste Film.
Das für dich auch, okay.
Ja, das war der erste Film von Mizoguchi, den ich gesehen habe, für mich auch.
Ja, ist auf sämtlichen Listen, so gesehen wahrscheinlich auch auf deiner Watchlist gewesen, weil Schneider-Liste,
korrekt.
Roger Ebert-Liste, Letterboxd Top 250 Narrative.
Korrekt, dadurch natürlich automatisch auf der Watchliste mit 4,3 bei Letterboxd ist er natürlich da ganz, mischt er da ganz oben mit auf den Listen von Filmen, die man unbedingt gesehen haben muss.
Ja. Ist in der Criterion Collection und eben einer der Filme, die von der Foundation, die Scorsese eben ins Leben gerufen hat, um Filme zu restaurieren, wo wir schon den Leoparden hatten und irgendwie auch ein paar andere. Also er schnappt sich da ja so alte Filme und sorgt dafür, dass die ordentlich restauriert werden. Und das ist einer von denen. Und ja, ist immer wieder beeindruckend, was die zumindest optisch aus diesen Filmen rausholen. Ich fand's ja, also gut, das war jetzt nicht die Scorsese Foundation, aber mit Psycho fand ich das am krassesten,
dass
die eben auch auf einem Audio-Level mit so einer Restauration anstellen können. Und das finde ich hier, Alter, da war ich in den ersten Minuten echt irritiert, weil optisch sieht es halt wieder makellos aus, wie das restauriert ist. Der Sound, der klingt ja wirklich, als hättest du die verstaubteste Platte irgendwie aus dem Regal gezogen und auf einen noch verstaubteren Plattenspieler gelegt. Ey, weil das halt wirklich
wie Grammophon, was du noch
anrufst. Ey, wirklich, das klingt, die ganze Zeit hast du so ein Knacken und Rauschen, wie halt wirklich wie bei sehr verdreckten Vinyl.
Ey, ich muss zugeben, ich kann da nicht so richtig mitreden, weil ich habe offensichtlich, glaube ich, nicht die restaurierte Bildfassung gesehen, weil ich habe eine Blu-ray gekriegt von Dave.
Ah.
Und die Blu-ray sah aus, als wenn es die ganze Zeit regnet.
Okay, also hat das zum Sound gepasst?
Das hat zum Sound gepasst, definitiv, ja. Das Bild, weil das war jetzt nicht so irgendwie bearbeitet, wo du sagst, so, Alter, der Film ist so alt und der sieht so mega aus, weil du hast überall noch diese Schlieren gesehen und diese Punkte, die dann ab und zu mal auftauchen und so, also die waren nicht beseitigt in der Version. Das war ein gutes, scharfes Bild einigermaßen, aber es hatte schon viele Macken und deswegen dachte ich erstmal so, ist das Regen oder ist das, und wenn du das nicht unterscheiden kannst, ob das wirklich Regen ist oder ob das krisselt.
Ja, dann klingt es auch noch so eben, also weil das Rauschen und, kannst
ja,
du
ja mitunter
auch als Regen verstehen.
Richtig, ne? Und der Sound war ähnlich, insofern hatte schon ein bisschen was von einem Projektor.
Abgefahren, die Sichtung. Ja. Ich dachte, also wirklich in den ersten 10 Minuten dachte ich mir so, Leute, das hätte ich besser abgemischt, ey, what the fuck? Also es kann doch nicht sein, dass ihr da nicht mehr rausholen konntet. Aber ich habe das dann auf mich wirken lassen und festgestellt, das tut der Sache gut, dass der Sound so klingt, wie er klingt.
Okay.
Weil das eine Wirkung entfaltet.
Auf einmal ist das gutes Schauspiel, was sie da machen.
Ey, es ist wirklich.
Also, wenn man kaum was versteht, das ist ein gutes Schauspiel.
Wir kommen noch dazu, aber es spielt dem Film hart in die Karten, finde ich.
Okay.
Vor allem, weil du ja dann nicht nur jetzt, was die akustische Qualität angeht, sondern auch das, was inhaltlich dann da stattfindet, akustisch. Kommt ja dann irgendwann so ein Gesang und vor allem so Flötengedudel, was halt klingt, als hättest du einem 5-Jährigen eine Blockflöte in die Hand gedrückt.
Der 5-Jährige Ennio Morricone.
wirklich, also eben die Panflöten von The Mission, die können einpacken, wenn du hier das Gedudel hörst, was da Ugetsu stellenweise raushaut.
Hat David Guetta nochmal ein bisschen verändert beim Sample.
Also ist, das hat auf jeden Fall in der Summe eine krasse Wirkung entfaltet. Das finde ich schon, fand ich abgefahren.
Okay.
Und jetzt möchte ich nochmal kurz zurückrudern, weil ich gesagt habe, dass der in Venedig Preise gewonnen hat. Das finde ich nämlich auch einzigartig, weil das habe ich, glaube ich, so noch nie gelesen. Also bei anderen Festivals ja, aber nicht jetzt, wenn es um Venedig ging, weil der hat ja den silbernen Löwen bekommen in Venedig. Mhm. Und den silbernen, das ist ja eigentlich der zweite Platz.
Ja.
Liegt aber daran, dass die in diesem Jahr den goldenen Löwen nicht vergeben haben. Weil die Jury gesagt hat, keiner der Filme verdient diese Auszeichnung. Also gibt es nur silberne Löwen.
Abgefahren.
Ja. So gesehen hat er dann doch eben den besten Film in Venedig gewonnen, aber halt nicht
aber
in goldener Form,
nicht, ja.
Sondern
okay. Abgefahren.
Also. Aber in dem Jahr dann trotzdem eben einer der besten. Wie auch immer. So. Handlungsmäßig ist das eine Kombination aus zwei Erzählungen aus einem Werk von Ueda Akinadi. Das hat den Titel Geschichten von Mond und Regen und gibt's schon sehr, sehr lange. Und zu Beginn des Films sehen wir auch eine Texttafel, wo uns eben erzählt wird, dass das eine Reinterpretation ist von diesen Geschichten, die halt eben schon sehr viele Jahre in Japan so die Runde machen. Und jetzt wurde das mal in Filmform gepackt. Und deswegen ist da so ein bisschen was geremixed, aber wir haben ja eh keinen Bezug zur Originalgeschichte, deswegen ist das für uns wahrscheinlich komplett irrelevant.
Ja. Ja. Das stimmt. Wo geht's so? Monogatari heißt er im Original. Mhm. Diese Vorlage auch. Und ja, willst du mal erzählen, was hier geht?
Ja, wir sind im 16. Jahrhundert und wichtig ist, in Japan herrscht Bürgerkrieg. Mhm. So, und wir sind in der Provinz Omi. Und da an so einem See, der Biwa-See heißt, und es geht um einen Familienvater, der ist Bauer und Handwerker, weil der so Produkte aus Ton herstellt, also der töpfert halt und brennt die anschließend in so einem Ofen, um die dann zu verkaufen. Dieser Herr heißt Genjuro. Und zu Beginn des Films hat er jetzt eben so eine Ladung Töpfe gemacht und verkauft die in der nächstgelegenen Stadt und kommt zurück und hat halt ein kleines Vermögen gemacht und ist super happy, seine Frau auch und ja, wie toll, jetzt können wir sorglos leben und endlich gibt's mal ein Kimono für die Lady und jetzt hat er Blut geleckt, weil er sagt sich, ja Moment mal, jetzt habe ich hier so eine kleine Ladung verkauft und so viel Kohle gemacht, wie wäre es denn, wenn ich jetzt richtig viel produziere, hey, dann kann ich ja unfassbar reich werden. So, und sein Nachbar und Freund Tobei, das ist ein recht einfacher Typ, der hat den großen Traum, Samurai zu werden. Versucht das dann auch, sagt seiner Lady auch, du, ich gehe jetzt mal kurz da in die nächste Stadt und versuche mich dem Trupp anzuschließen. Da wird aber nur ausgelacht und weggeschickt, weil er ankommt wie so ein Bettler in halt ziemlich runtergerockten Klamotten und die sagen, hey, wenn du dir nicht die nötige Ausrüstung leisten kannst, dann kannst du bei uns nicht mitmachen, also verpiss dich. Hm. So, jetzt schließt er sich eben Genjuro an, der diese Tonprodukte produziert und will jetzt eben seine Töpferwaren da in dem nächstgelegenen Ding verkaufen, um damit reich zu werden. Und dann eben, das ist Tobeis simpler Plan, ist mit seinem Anteil von den Töpferwaren dann eben eine Ausrüstung zu kaufen. So soll er sich so eine Rüstung und einen Speer kaufen, um überhaupt da mitmachen zu können. Ja, jetzt bereiten die da alles vor und machen die Sachen in den Ofen und in dem Moment greift jetzt aber die Armee von diesem Shibata an. Das ist eben so jetzt der gegnerische Typ, der da eine Truppe hat, die in diesem Bürgerkrieg eine Rolle spielt und die Armee von diesem Shibata kommt jetzt eben langsam auf dieses Dorf zu und plündern da alles. Jetzt hat er halt den Konflikt, dass er eigentlich seine Frau und sein Kind schnappen müsste und gucken muss, dass er Land gewinnt. Hat jetzt aber halt gerade eben all diese Töpferwaren in diesem Ofen stecken und sagt sich halt, fuck, 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 ich kann jetzt das Feuer nicht ausgehen lassen, weil sonst ist alles futsch und mein ganzes Geld, was ich damit verdienen wollte. Und die Gier treibt ihn halt dazu, da länger zu bleiben, als es gesund wäre. Und jetzt kommt langsam diese Armee auf das Dorf zu. Das Dorf wird geplündert, viele Familien fliehen und überleben dadurch und irgendwann machen sich eben auch Genjuro und Tobei auf den Weg mit ihren Familien da abzuhauen und beschließen dann mit ihren Frauen und dem Babys da per Boot zu reisen. Und der Plan, diese Waren in der nächstgrößeren Stadt zu verkaufen, den wollen die dann alleine umsetzen, weil die sagen, jetzt ist hier so viel Bohai, das ist zu heiß für unsere Ladies, die sollen mal kurz da warten. Wir gehen in die Stadt, weil die Schiss haben, dass die halt von Piraten angegriffen werden da auf diesem Boot. Lässt er also seine Frau und seinen Sohn da am Ufer bei dem Fluss zurück. Und verspricht, in 10 Tagen bin ich wieder da. Famous last words, ey.
Ich geh mal kurz Zigaretten holen.
Genau, original der, ey. Naja, dann geht er mit eben Tobey in diese Stadt und verdient da einen Arsch voll Geld. Und jetzt weiß ich nicht, wie weit wir erzählen sollen, weil da passiert ja jetzt schon einiges.
Ja, ist ja nicht besonders lang, der Film. Insofern würde ich hier wahrscheinlich nicht allzu viel weiter erzählen.
Eben, belassen wir es mal also dabei.
Also genau, es ist eine Parallelstory von 2 Männern, die beide quasi ihre Familien verlassen. Der eine für Ruhm, der andere für Geld.
Ja, sowieso. Das ganze Thema ist Gier, Stolz, Loyalität, all das.
Natürlich
ja.
Diese Klassenunterschiede spielen natürlich eine Rolle. Und
und dann aber auch, wo man sich halt verrennt, ne, in was für Sachen, wenn man da so gierig unterwegs ist. Weil dann da ja auch irgendwann noch eine andere Lady auftaucht.
Eigentlich ist es Scarface. Runtergebrochen.
Ja, all I have is my balls in my word. Ja.
Größenwahn, der Film.
Ja. Und ich finde aber eben durch dieses schräge Flötengedudel, was wir da haben und durch den Sound, wie dieses verstaubte Vinyl klingt, kriegt das in vielen Passagen eine wirklich creepy Stimmung. Der ist für mich an vielen Stellen ein krasser Horrorfilm.
Abgefahren.
Und was er dann auch macht, ne, mit dieser Lady Wakasa und was er da so durchlebt und so weiter, das ist auch, also ich bin mir sicher, dass sehr viele von den HorrorregisseurInnen, die wir heute so feiern, dass viele diesen Film gesehen haben. Weil das schon stellenweise wirklich krass, was der über Optik und Sound für eine creepy Stimmung aufmacht. Fand es echt geil.
Abgefahren, dass du es geil findest.
Ja, ich fand es total gut. Das ist wirklich krass. Vor allem auch, wie schnell er vorwärts kommt und wie schnell es dann hart bergab geht.
Finde ich überkrass.
Fand das echt abgefahren.
Weil so deine Kritikpunkte, die du sonst anzuwenden hast bei den Filmen, die hatte ich hier wahrscheinlich. Also weil ich habe ja viele Filme aus der damaligen Zeit, besonders die alten Kurosawa-Filme, die ja ähnliches Setting haben und so, die mochte ich. Ich hatte Onibaba hier, ebenfalls einen japanischen alten Schwarz-Weiß-Film, den fand ich großartig. Aber der hier ist größtenteils komplett an mir vorbeigeflötet mit dem Gedudel und der Story und der Musik. Der hat mich hart gelangweilt auf jeden Fall.
Gelangweilt einfach. Ich finde, gerade wenn diese Flöten zum x-ten Mal einsetzen, das ist ja fast schon, das ist ja borderline anstrengend. Wie kannst du dich denn dabei langweilen?
Naja, wenn irgendwas extrem anstrengend ist, dann
klingst du halt aus.
Kippt das in Langeweile über, genau richtig.
Okay.
Das war irgendwann, war mir das nichts. Also keine Ahnung, die Story hat mich irgendwie nicht reingezogen in den Film, wie andere Filme es schaffen. Deswegen gehört der eher zu den Klassikern, wo ich gegen den Strom schwimmen muss und sagen...
Verdammt, ich hab's geahnt. Es war mir so klar, dass es nur diese beiden Varianten gibt, dass du es entweder doof findest oder gut, ey.
Das ist die Doof-Variante leider. Also Gänze fand ich gar nicht gut.
Fuck, okay. Aber ich finde es krass, Alter, weil ich finde, da ist das wirklich Drive dahinter. Also der geht ja auch nicht lang, ne? Das sind 96 Minuten. Und ich finde, der macht diese Prämisse auf und dann geht's halt rapide bergab. Und du denkst dir die ganze Zeit nur bei den, also sind ja beide Typen, handeln ja schon wirklich borderline dämlich, aber nicht so, dass du es nicht nachvollziehen kannst, sondern die sind halt hart von dieser Gier getrieben und bei Genjuro finde ich das noch nachvollziehbar, weil der halt sich denkt, ey, das ist jetzt die Chance. Ich habe so Bürgerkrieg hin oder her, weil da kommt ja dann auch in diese priesterähnliche Figur, die ihm dann sagt, so hey, du kannst nicht aus dem Krieg jetzt irgendwie noch Mörderprofit machen.
Gehört sie nicht.
Nö, aber damit ist ja auch noch ein bisschen was Sozialkritisches drin und so, ne? Also du hast ja eben, ich finde, die Geschichte hat halt viele Schichten und Ebenen so und dass diese Themen, die hier bedient werden, finde ich echt umfangreich, das Ganze. Und das eben in den 96 Minuten. Und dann fand ich den halt wirklich stylisch, weil diese Kombination aus dieser Mucke und wie der optisch aufgezogen ist, weil ich finde den auch stellenweise wirklich bildstark, obwohl sich das an manchen Stellen auch eben ein bisschen wie so eine Bühne anfühlt. Finde ich, macht er schon filmisch echt viele Dinge wirklich spannend. Und ich dachte dann,
was geht denn hier ab,
gegen Alter? Ende dachte ich wirklich nur wieder so, Mann, Alter, Scorsese, der pickt halt die richtigen Sachen, Alter. Motherfucker.
Warum ist der denn anders als diese ganzen anderen Filme?
Der ist voll anders, Alter. Der kommt mörderstylisch daher und der hat wirklich was, auch eine Dynamik, die den meisten anderen Filmen aus der Richtung halt echt fehlen, finde ich.
Und was ist mit dem Schauspiel, was du sonst mal bemängelst, was sehr groß ist?
Hält sich hier in Grenzen. Das ist zumindest so, dass das sich verspielt, finde ich, über weite Strecken, weil es gibt nicht viele Passagen, wo es eben so überschwänglich dramatisch wird und dann wieder groß rumgeschrien und gejammert wird. Mhm. Das ist überschaubar.
Abgefahren. Dann ist das wohl doch persönlich gewesen hier mit, wie heißt er denn hier, der Mifune.
Toshiro Mifune, nee, weil der hat ja,
Rashomon
hatte für mich ja auch funktioniert und witzigerweise ist Genjuro ja auch aus Rashomon.
Ah, okay.
Ja. Masayuko Mori heißt der Herr. 101 Credit ist sowieso, das finde ich immer so lustig, ne? Damit gehört er noch zu denen, die am wenigsten gedreht haben. Mhm. Weil, also Tobey hat, der Typ, der Tobey spielt, hat 299 Credits. Übrigens, die Dame, die da so mysteriös auftaucht, diese Lady Wakasa, die ist auch aus Rashomon. Das ist, glaube ich, die da vergewaltigt wird.
Ja, da gefällt mir der Film auf jeden Fall besser.
Rashomon?
Mhm.
Ja.
Rashomon fand ich gut.
Ist ja auch gut. Und dann die Frau von dem anderen spielt, Miyagi, Kinuyo Tanaka, Alter, die hat 222 Credits, ist aber mit 67 schon gestorben.
Okay.
Ich denke, Alter, die ganzen Credits und dann hast du noch nicht mal ein volles Leben dafür gebraucht, sondern halt wahrscheinlich 40 Jahre.
What Vielleicht ist er in Überarbeitung fuck, gestorben.
Ja, das ist schon krass.
Mhm.
Ja, also ich war sehr angetan, Alter, hätte ich auch nicht gedacht. Fand das richtig gut.
Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, insofern krass. Ja, dann fandst du den mal gut, den ich wieder ein bisschen abstrafen musste oder der bei mir ein bisschen vorbeigezogen ist, insofern.
Oje, oje.
Witzig, wie das manchmal so spielt hier.
Verdammt, ey, ich wusste, es gibt nur die beiden Optionen. Ich habe natürlich die falsche entschieden.
Das ist kein Film, der irgendwie im Mittelfeld landet, wo man sagt, so, ja, ich fand ihn nicht schlecht oder so, sondern das ist einer, der gefällt dir entweder oder der gefällt dir nicht.
Ja.
Und ich dachte auch so, okay, ich gucke mir die Punkte an und so oft wie bei dir, so weißt du, guck mir den Metascore an und denke so, Alter, okay, was habe ich denn hier verpasst, Digga, Alter.
Mhm.
Sorry, Zintifax, aber bei mir vorbeigezogen, bei Lieder für meinen Film aus der Region gefunden, aus der Zeit.
Muss ich die Fahne hochhalten, ja.
Wo es eher schwerer ist, dass er die Fahne hochhält und hast du geschafft.
Tja.
Respekt.
Respekt. Mensch, guess.
I disagree, homeboy.
Ja. Hier wird wohl disagreed. Also wir klingen in dieser Episode wahrscheinlich kein einziges Mal.
Nee, das wird schwierig, zumal das auch das letzte Projekt ist für
heute. Aber ich kenne die Punkte nicht, aber es wäre komisch.
Es sind, also das wäre jetzt krass, so übelste Lobhudelei und dann 4,5 Punkte ist richtig.
Ja.
Ja, genau. Nee, ich fand das wirklich beeindruckend.
Okay.
Möchte sogar nicht ausschließen, dass ich den das letzte Mal geguckt habe. Also
krasser Typ, ey.
Vor allem, ey, wirklich, also so Leute, die so horroraffin sind, sollten sich den auch angucken, weil ich finde es wirklich krass, was der über Bildsprache und vor allem Sound.
Das habe ich ja gar nicht so gesehen, diese Horrorelemente, Alter, die du hier.
Ey, das ganze, diese ganze Passage mit Lady Wasaka oder Wakasa, wie heißt sie?
Ja, ist so ein bisschen, er ist so ein bisschen verträumt, ja.
Genau.
Horror.
Das geht ja fast schon in so eine Folk-Horror-Richtung.
Ja, ein bisschen, ja.
Ja, halt, aber überleg mal, wir sind ja 53 mit, naja, mit welchen Mitteln die das machen. Das ist ja nicht so, als hättest du hier groß gesplatter oder sonst was.
Und die schrägen Flöten gingen dir auch nicht auf den Sack, sondern fandst du
doch, voll gingen die mir auf den Sack, aber die haben eben zu dieser Stimmung beigetragen.
Muss an Dave denken und seine Mundharmonika, Alter.
Ja, ja.
Geht auf jeden Fall in die Richtung. Hör auf.
He also hates Dave. And right now I hate Dave.
Ja, auf jeden Fall. Dave soll ja die Mutter Monika stecken lassen.
Ja, ja, ja. Es ging voll in die Richtung, aber eben dadurch, dass ich da durch musste, hat es seine Wirkung entfaltet. Also
wenn das ein Duett wäre, Alter, was wir zum Geburtstag vorspielen. Dave auf der Mutter Monika und der Typ hier mit seiner Flöte, Alter.
Wirklich.
Das,
Und dann noch das Gesinge dazu. Und ich dachte wirklich, es ist, als hättest du im Kindergarten Blockflöten verteilt und dann skib ihm.
Ja, ja, katastrophal. Das ist so der Moment, wo ich wahrscheinlich meinen Revolver aus der Schublade hole am Schreibtisch.
Und dann gibt's Bennys Video. Na gut. Ja. Schade, ey. Ja, aber ich halte die Fahne hoch. Ugetsu ist ein Bombenfilm.
Krasser Typ, Alter, wirklich, ey. Ja. Hab ich mir komplett verschätzt.
Mhm.
Naja, du dich auch ein bisschen. Gucken wir mal.
Offensichtlich, ja. Aber du hast schon recht, die restlichen Punkte, die können sich sehen lassen.
Oh ja.
8,1 sind's auf IMDb und Letterboxd 4,3. Da sind sie wieder völlig am Ausrasten.
Ja, da schieße ich dagegen mit einer 5.
Oh fuck.
Du bist hier wo?
Gleich mal 3 miese. Ich bin mal 8,5.
8,5, Alter.
Yes, sir.
Ja gut, die 3,5 miese toppe ich dann demnach noch.
Es sind nur 3 miese. Oder? Warte mal.
Du hast,
Genau, ich habe auf eine 8 getippt bei dir.
Und ah ja, 3 miese. Ja, ja stimmt,
du hast jetzt 4 miese mit 4,5 und 8,5, ja.
Sag ich ja.
Ja, das toppst du auf jeden. Du bringst es jetzt auf 8 miese insgesamt und ich bin bei 4,5.
Das ist mal wieder weit entfernt von der 0.
Mhm.
8 zu 4,5, gut, dann geht der Punkt wohl sehr deutlich an dich heute.
Ja, heute war es deutlich.
Krasser Shit.
Mhm.
Ja, gut. So ruhmreich schließen wir den Monat ab. Du hast wahrscheinlich keinen Überblick, was das Gesamtergebnis angeht.
Na, unterm Strich.
Sie haben es schon wieder vermasselt. Das wievielte Mal ist das jetzt? Das 12.
Hast du extra für mich gesammelt.
Das 12. reicht noch nicht mal, ey.
Doch, doch, das war ungefähr das 12. Mal. Haut schon hin.
Nee, ich habe jetzt für diesen Monat noch keinen Überblick. Werde ich wie immer nachreichen. Da
reichen wir nach. Seid gespannt, wer diesen Monat gerockt hat. Ja. Ich bin mir nicht sicher. Könnte ich gewesen sein.
Ja? Nein, du hast auf jeden Fall. Hast du,
also das eine oder andere Mal habe ich gewonnen. Ja, ich bin mir aber, ja, ob es jetzt für den Sieg reicht, weiß ich nicht.
Ja.
Alright, dann wie gesagt, nächste Episode gehen wir eure Auftragsfilme an im Supporter Special Nummer 31 und wieder John Candy, allein mit Onkel Buck, wie angekündigt.
Oh ja.
Es gibt Dirty Harry 2, Callahan und es gibt The Lunchbox.
Ja, Magnum Force, Alter, jetzt verstehe ich auch endlich, wo dieser Titel herkommt.
Magnum Force, ja.
Hm. Ja, weil also gibt's ja Tracks und sonst was, Gruppierungen, die so heißen und so und jetzt
ja, richtig.
Blick ich endlich mal, wo das herkommt.
Dirty Harry.
Ja.
Does It und The Lunchbox für Atom Bomb. Das sind die 3 Filme und das ist das Line-Up für die nächste Episode.
Mhm.
Und dann sind wir fertig für heute.
Wunderbar.
Ja. Danke für eure Aufmerksamkeit. Supportet gefälligst.
Macht
Daumen hoch überall.
Richtig.
Schreibt gute Bewertung.
Wartet nicht bis zum nächsten Hardline-Festival, bis ihr auf die Idee kommt, uns zu supporten.
Ja, ja.
Oder wir machen das demnächst wirklich so, dass wir halt Gäste von Tür zu Tür schicken.
Ist, also ich bin derjenige, der von Tür zu Tür läuft. Ja. Schönen guten Tag.
Hallo, du hast...
Haben Sie schon einen Podcast, der Sie interessiert?
Also bei mir waren neulich wieder an der Tür irgendwie welche von, frage nicht, wollten halt Spenden sammeln für irgendwelche Kriegsgebiete und so.
Ja, kann ich auch also, Spenden sammeln für die Bewegung.
Ja eben.
Ist ja nichts anderes.
Naja nicht, dass es nichts anderes ist, aber es ist wahrscheinlich auch ein lobenswerter Plan.
Ich habe auch so ein paar Klamotten, wo ich als hilfsbedürftig auf jeden Fall durchgehen könnte. Insofern zieh die Latzhose einfach an.
Ja.
Wenn mir da jemand, genau. Wenn mir da niemand was gibt aus Mitleid, dann weiß ich auch nicht.
Dürfte funktionieren. Ich bin ja zuversichtlich.
Ich verkaufe Auftragsfilme von Tür zu Tür.
Ey, das wäre so geil, vor allem wenn das funktionieren würde, stell dir mal vor, ey.
Das wäre so lustig.
Oder du stellst dich einfach so neben hier die Leuchtturmatzen, die...
Die klingeln immer.
Die da an der U-Bahn rumstehen mit ihrem Ständer, weißt du, und dann stellst du dich einfach daneben.
Ach so, die, ja, das geht auch. Wie heißen denn die denn immer klingeln so an diesem Stand? Da gibt's doch auch welche.
Die mal klingeln?
Ja, da gibt's auch welche, die mit so einer Glocke immer läuten und so weiter.
Echt?
Und dann, aber ich weiß nicht mehr.
Ist das nicht der Weihnachtsmann?
Vielleicht habe ich die Zeugen Jehovas mit dem Weihnachtsmann verwechselt.
Du glaubst,
oder waren es doch die Guardian Angels?
Das ist die Zeugen Jehovas machen mit einer Klingel?
Vielleicht habe ich das tatsächlich so mit diesem Weihnachtsmann
ich kenne das Postern. Nur aus Filmen mit dem Weihnachtsmann. Also hierzulande habe ich das, glaube ich, auch noch nie
gesehen, WMF dass macht da das
einer
nicht
mit einer Klingel... Nee.
Okay.
WMF vor allem, Alter. Die produzieren in erster Linie Töpfe.
Ach so, den Porzellanverein. WWF meinte ich natürlich.
Du meinst WWF, ja.
World Wildlife Fund.
Mhm.
Ja, die meinte ich nicht, die Porzellanhersteller.
Das wäre auch geil.
Alter.
Ja, ist noch früh. Für deine Fans müssen wir dazu sagen,
du bist,
was deinen Schlafrhythmus angeht, ja gerade ein bisschen umgepolt. Auch das durch Hardline.
Definitiv. Dank dem Hardline. Ja, bin gespannt aufs Wochenende, wie ich das durchhalten soll mit meinen neuen Schlafzeiten. Da ist wieder vorbei, spätestens ab nächster Woche.
Ja.
Aber jetzt bin ich noch im frühen Modus. Korrekt.
Ja, sehr
gut. Kommt unseren Aufnahmen zugute.
Ja, voll.
Insofern, ja.
Deswegen heute mal eine frühe Episode.
Heute mal eine frühe Episode, genau. Da funktioniere ich noch nicht so zu 100%, aber ich glaube, es ging klar.
Ja, ging noch.
Okay.
Also von den 8 Miesen mal abgesehen. Aber
von den 8 Miesen mal abgesehen, aber die hatte ich auch schon mal zu Primetime.
Ja, eben.
Gut. Alright.
Gut, dann sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Supporten, Liken, Kommentieren und all das.
Mhm.
Und dann hören wir uns in der nächsten Episode.
Peace.
Peace.
Bewegt Bild Banausen.